Die Redaktion der Zeitschrift Gegenstandpunkt hat für die aktuelle Nummer fast ein Buch im Buch verfasst. Einen großen Artikel unter der Überschrift Imperialismus heute. Der Artikel will mal das, was wir natürlich laufend kommentieren, wieder auf die ganz großen Grundsätze des Verhältnisses zwischen den Staaten in einer kapitalistischen Welt zurückführen. Der Artikel will Fragen beantworten der Art, die Kernfragen der ganzen Kritik der außenpolitischen Verhältnisse, Fragen der Art, warum braucht es denn immer wieder Krieg? Wie steht es denn mit unserem Gemeinwesen, wie passt, wie gehört zu dem Kapitalismus der Krieg dazu? Diese Frage soll jetzt auch gewälzt werden. Natürlich, ich kann nicht den Artikel erzählen, der ist zu lang und es ist ja auch gar nicht reizvoll, das ist einfach dasselbe nochmal genauso zu sagen. Der Vortrag soll eine Werbung für den Artikel sein und für das Studium des neuen Hefts, aber er geht ein bisschen anders vor. Jetzt fange ich einfach mal an. Nämlich mit der ersten Feststellung. Es ist doch eigenartig, unsere friedfertigen Gemeinwesen müssen sich immer zu verteidigen. Immer gibt es Bedrohungen, derer sie sich zu erwehren haben. Nur deswegen heißt es, nur deswegen, wegen der Bedrohungen, braucht es stehende Heere, braucht es einen Rüstungshaushalt und braucht es eigentlich mitten im Frieden und laufend Kriegsvorbereitung. Man wird sich noch erinnern, 40 Jahre lang haben wir gelernt, die NATO braucht es bloß wegen der Russen. Der aggressive Block jenseits der deutschen Ostgrenzen bedroht die freien Völker. Und wir müssen uns dessen erwehren, nur dafür müssen wir uns so rüsten, wie das die ganze Zeit passiert ist. Nur dafür braucht es die NATO. Der Kalte Krieg ist gewonnen worden, die Russen sind weg, die NATO nicht. Kaum war der Kalte Krieg vorbei, ging es los, man muss für die NATO neue Aufgaben suchen. Da merkt man, da dreht sich's rum. Ursprünglich hieß es, es braucht die NATO nur wegen des Feindes. Dann ist der Feind weg, dann braucht es die NATO, dann braucht es neue Aufgaben für die NATO, weil die braucht sowieso weiterhin. Und schon wieder wird sich verteidigt gegen neue Bedrohungen. Eben, jetzt ist es der Islamismus. Und je weiter der große Krieg, der alles vernichtende Krieg, der Krieg, der richtig für europäische Staaten und Völker eine absolute Existenzfrage war, je weiter dieser Krieg gegen den Ostblock außer Reichweite ist, also nicht mehr droht, desto mehr werden die kleinen Kriege und Militärexpeditionen, zu denen die Bundesrepublik sozusagen geradezu befreit worden ist. Inzwischen haben wir nicht mehr eine Armee für den Ernstfall, wo es dann hieß, und wenn sie eingesetzt werden muss, dann hat sie schon verloren, sondern jetzt haben wir eine Armee im Einsatz und die ist gegenwärtig an mindestens 6 Schauplätzen unterwegs, in lauter so Kriegen, Halbkriegen, jedenfalls an lauter Situationen, wo deutsche, europäische Militärmacht sich aufpflanzt und denen vor Ort sagt, was sie zu respektieren haben. Ob es in Afghanistan ist, wo eine Regierung an der Macht gehalten wird, die offensichtlich daheim keinen Rückhalt hat. Ob es im Kongo ist, wo europäische Truppen den Kongolesen eine Wahl verordnen und veranstalten, für die es auch offensichtlich vor Ort kein Interesse gibt, sonst bräuchte man keine fremden Soldaten. Etc., etc. Interessant, auch die Gegenseite verteidigt sich immer bloß. Die Taliban in Afghanistan verteidigen in ihrer Optik ihr Vaterland gegen Besatzungsmächte, gegen Invasoren. Al-Qaida verteidigt die Eigenständigkeit islamischer Gemeinwesen gegen westliche kapitalistische Penetration aller Art. Sei es, dass sie gleich ans Geld denken, sei es, dass sie an die lockeren Sitten denken, sei es, dass sie an die Ohnmacht ihrer jeweiligen Staaten in der Weltordnung denken. Jede Seite verteidigt, keine agiert. Wenn es die Wahrheit wäre, muss man sagen, können sie es gleich lassen. Wenn es stimmen würde, dass keine agiert und jede nur verteidigt, bräuchte niemand verteidigen. Das ist die Seite quasi des ideologischen Gehalts dieser Rede, Redensart vom Verteidigen. Aber gehen wir vom Ideologischen weg und lassen wir es einen Augenblick gelten und sagen wir, na gut, sie verteidigen. Dann wird jedenfalls eines deutlich. Was sie verteidigen, kann unmöglich von allen Seiten bloß das sein, dass die Landesgrenzen respektiert werden. Dass andere nicht die Landesgrenzen überschreiten. Also das kann nicht sein. Und wenn wir die Deutschen heute nehmen, die Deutschen, die jetzt auch wieder verteidigen, und der letzte Verteidigungsminister Struck hat ja diesen Spruch geprägt, die deutsche Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt, dann ist eins, liegt schon mal unmittelbar auf der Hand, verteidigen ist was viel weiter gefasstes als bloß das Defensive, die Landesgrenzen vor einmarschierenden Feinden zu sichern. Verteidigt wird heutzutage gerade von den großen Mächten wie Deutschland, weit entfernt von ihren Landesgrenzen. Und wie gesagt, seitdem sie den Druck los sind, dass der Krieg womöglich gleich an ihrer Landesgrenze stattfindet, seitdem sind sie viel freier, überall auf der Welt zu verteidigen, worum es ihnen geht. Das wird dann ausgedrückt als, sie verteidigen ihre Rechte. Oder gleich, die deutsche Regierung, sie verteidigen die internationale Ordnung. Deren Hüter und Interpret sie natürlich sein wollen, gegen andere Staaten, Mächte, Machtgruppen, die ihrerseits bloß ihre Rechte verteidigen. Wenn wir es mal nicht gleich als ideologische Fassung nehmen, als Lüge, dass sie eben gar nicht verteidigen, sondern was anders machen, dann muss man sich immerhin dazu bekennen, dass Verteidigen gilt einem viel ambitionierteren Ziel als eben diesem Schutz der Landesgrenzen. Sie verteidigen Rechte. Und mit den Rechten, da haben sie offenbar, die haben offenbar einen Inhalt, der immer hineinreicht in den Machtbereich anderer Hoheiten. Und die anderen, die ihre Rechte verteidigen, haben ihrerseits Ansprüche, die hineinreichen in den Machtbereich anderer Hoheiten. Dass es immerzu was zu verteidigen gibt, ist überhaupt ein Dokument dessen, dass Staaten in dem, was sie beanspruchen, als ihr Recht, immer schon hinaus sind über die Reichweite ihrer eigenen Macht. Dass sie voneinander was wollen. Dass sie sich nicht in Ruhe lassen. Dass sie voneinander was wollen, und das ist offensichtlich, wenn immer wieder militärische Gewalt in diesem Konflikt lauert, das ist offensichtlich etwas Unverträgliches, was sie voneinander wollen. Also das war jetzt mal eine erste Hinführung zu dem Thema. Alle Seiten verteidigen immerzu. Und wenn man es nicht gleich als Lüge nimmt, sondern als Auskunft, dann muss man sagen, was sie verteidigen, sind offensichtlich Ansprüche aneinander, die immer schon in den Machtbereich der anderen Seite hineinreichen, und dadurch eben kommen sie in Konflikt mit den anderen. Jetzt fragt man sich, was wollen sie denn eigentlich voneinander? Und wenn man da ein bisschen um sich schaut und die Zeitungen liest oder die auch kritischen Stimmen zur Kenntnis nimmt, dann muss man sagen, was sie da voneinander wollen, da gibt es viele Fassungen und die sind zumeist nicht gut. Gerade Kritiker, die jetzt quasi diese Theorie, dass jeder oder jeweils ihr Staat reagiert bloß, der andere ist immer Täter, der eigene ist bloß reagieren. Gerade Leute, die das dem eigenen Staat nicht mehr abnehmen und ihm durchaus den Täter zu schreiben, ihm durchaus zutrauen, dass er Täter ist. Gerade solche Leute haben dann Fassungen von dem, was den treibt, die die Sache nicht gut treffen. Nehmen wir das Paradebeispiel, wie sich, ja sagen wir auch viel, Leute, die jetzt dann nächstes Jahr bei dem G8-Gipfel in Heiligendamm demonstrieren gehen, was die dem eigenen Gemeinwesen als Untat nachsagen. Es kriegt schnell eine Nähe zu der Vorstellung von Raub und Diebstahl. Krieg um Öl als Parole. Ja, da kann man vielleicht drum herum diskutieren, wie es genau gemeint ist, was vielleicht auch dran sein könnte und so weiter. Aber Krieg um Öl ist dann schnell, da will sich einer das Öl krallen, das wem anders gehört, wegnehmen. Imperialismus stellt man sich eh gerne vor als...
Immer noch zu leise.
Ja, ich die Leute anschauen. Krieg um Öl, Krieg um Rohstoffe, Imperialismus stellt man sich gerne vor, als da nehmen die großen Mächte den armen Drittweltstaaten die Rohstoffe weg. Imperialismus stellt man sich leichter so vor, wie es bei den Spaniern war, wie sie nach Südamerika gefahren sind und dann das Gold weggetragen haben. Als dass man sich ein Bild dessen macht, wie es jetzt und hier zugeht. Imperialismus als Vorwurf, da ist man schneller dabei, Neokolonialismus zu sagen. Also näher an Vorstellungen der Art, da gibt es Heimatländer, mächtige zentrale Staaten, die machen sich andere dienstbar, andere Weltgegenden dienstbar dadurch, dass sie mit ihrem Militär hingehen, die dortige Hoheit, welche immer sie sei, kaputt machen und einen eigenen Vizekönig hinsetzen und der verwaltet das Territorium im Interesse des Mutterlands. Nicht Achtung des anderen Staats. Das ist es, was man sich unter Imperialismus gern vorstellt. Insgesamt, wenn man erläutern will, was da eigentlich genau los ist, greift man gerne zu Bildern aus der Vergangenheit, die dann vielleicht auch für das, wie die Römer ihre Provinzen erobert und mit Tributpflichten belegt haben, oder wie die Spanier Gold abgeholt haben, oder wie eben um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert hin alle europäischen Großmächte in einem Wettrennen um Kolonien gewesen sind. Zu all den Bildern greift man leichter zurück, als dass man ordentlich bestimmt, was heute und hier vor sich geht, denn eins muss man dagegen setzen. Imperialismus heute heißt nicht Kolonien machen, sondern zunächst mal Verkehr mit souveränen Staaten, deren Souveränität auch nicht abgeschafft wird. Imperialismus heute heißt nicht Raub von nationalen Rohstoffen oder von Produkten anderer Länder, dass man hinfährt, sich abholt, was es dort gibt und wieder weggeht. Heute wird bezahlt, was man abholt. Und zwar in der Regel zu Weltmarktpreisen. Umgekehrt, wer zu den Bildern greift, aus der Vergangenheit greifen muss, der verrät, dass er nicht oder wie wenig er dem sozusagen anständigen Verkehr, der heute herrscht, mit souveränen anderen Staaten in Handel und Wandel eintreten und kaufen und verkaufen, was man halt gerade kaufen und verkaufen will, wie wenig er diesen Verkehr die Gegensätzlichkeit ansieht, die er seiner Regierung durchaus zutraut, wenn er sie des Imperialismus bezichtigt. Also die Ausführung der Erläuterungen zum Vorwurf Imperialismus bleiben in der Regel hinter dem zurück, was vorliegt, oder umgekehrt, machen Vorwürfe anhand von historischen Vergleichen, die das Schlimme immer genau in dem ansiedeln, was nicht mehr ist. So, dagegen will ich jetzt ein bisschen was sagen, indem ich ja ganz prinzipiell mal auf diese Frage, was wollen Sie denn voneinander, und auf die Frage, Warum sind Staaten sich eigentlich selber nie genug? Warum bleiben sie nicht daheim? Ganz prinzipielle Antworten auf diese Frage zu geben suche. Sie sind mit ihren Interessen, das ist eine bloße andere Formulierung von dem, warum bleiben Sie nicht daheim, Sie sind mit ihren Interessen immer schon über die Grenzen der Reichweite ihrer eigenen Macht hinaus. Und das nicht erst seit neulich. Warum? Weil Staaten eine politische Herrschaft sind, die über alle besonderen Anliegen der Herrschaft hinaus ein Prinzip haben, nämlich ihre eigene, ihnen unterworfene Gesellschaft, die Gesellschaft, die sie beherrschen, als Ressource ihrer Macht zu nutzen. Die Gesellschaft, die sie beherrschen, als Ressource ihrer Macht zu nutzen, die sie damit strapazieren, an der Gesellschaft schmarotzt die Herrschaft. Sie selber produziert ja nichts. Sie selber vermehrt nicht den Reichtum, von dem sie zehrt. Sie benutzt die Grundlage, die sie hat, zur Mehrung ihres Reichtums, ihrer Macht. Und ihre Macht ist die einzige, ist die Potenz, mit der sie das tut. Und damit ist politische Herrschaft, die ihr Land nutzt, im Maß, in dem das gelingt, immerzu auf dem Sprung, noch mehr zu nutzen, als sie schon genutzt hat. Das ist an und für sich und auch vor dem Kapitalismus schon ein unersättlicher Zweck. Und es ist ja auch gar kein Rätsel, dass die Könige und Fürsten nicht gewartet haben, bis Kapitalismus herrscht. Dass sie über ihre Grenzen gegangen und Nachbarn überfallen hätten. Also das ist viel älter. Dass Staaten Krieg miteinander führen, ist viel älter als die Wirtschaftsordnung, die wir hier heute haben. Ist mehr umgekehrt. Manchen kommt es doch so vor, wie früher wäre immer Krieg gewesen und heute wäre es anders. Heute wäre der friedliche Verkehr die Normalität. Dazu später noch mehr mit friedlichem Verkehr und normal, was normal ist. Aber jedenfalls, das Grundverhältnis ist älter als der Kapitalismus. Raubzüge und Eroberungen gibt es schon länger. Nach innen jetzt ist gerade vom Standpunkt der politischen Gewalt Kapitalismus die ergiebigste denkbare Machtressource. Ist mal ein interessanter Gedanke, die haben über Jahrhunderte hinweg haben die politischen Herrschaften auf der Welt gelernt, dass es quasi eine traurige Staatsarmut ist, wenn der Staat selber die Ausbeutung organisieren muss, an der er dann die Quellen seiner Macht hat. Eine Gesellschaft, in der Ausbeutung in der Gesellschaft als Zweck privater Bürger verankert ist, eine Gesellschaft, deren eigener Alltag immer zu wachsenden Geldreichtum hervorbringt, an dem der Staat sich bloß noch bedienen muss, ist im Vergleich zu einer feudalen Ordnung, wo der Staat auf jeden Bauern selber zugreifen muss, dem er dann den Zehnten abnimmt, viel großzügigere Staatsgrundlage. Und gelernt haben das die Staaten im Wesentlichen ihrer Zeit zu der Kriege. Die als Erste damit angefangen haben, diesen Reichtumsvermehrungsautomatismus im Land zu installieren, waren dann auch die, die sich die besseren und die reichlicheren Bewaffnungen haben leisten können und die anderen haben lernen müssen. Man muss es so machen wie die oder man geht unter. Das haben die Franzosen und dann noch später die Deutschen von den Engländern gelernt, die eben die Ersten waren mit Kapitalismus. Das haben im Pazifik die Japaner von den Amerikanern gelernt, die mit überlegenen Waffen angetreten sind, da ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts, und erzwungen haben, dass die Japaner die Häfen öffnen. Und das letzte Beispiel dieser Lektion, dass es die Staatsmacht ist, die Kapitalismus als die für sie förderlichste Grundlage entdeckt. Die letzte Lektion dieser Art hat der Ostblock geliefert. Die sozialistischen Staaten. Der reale Sozialismus unter Gorbatschow ist zu dem Schluss gekommen, als Staatsgrundlage taugt unser mäßiges Volksversorgungswesen viel schlechter, als es der Westen hinbringt. Die beuten ihre Leute viel besser aus. Es springt viel mehr für die Staatsmacht heraus. Der reale Sozialismus ist nicht an der Unzufriedenheit seiner Wodka-Säufer zugrunde gegangen, sondern daran, dass die Führung gesagt hat, diese Wirtschaft ist zu unergiebig für den Staat. Auch die haben es gemerkt an dem Rüstungswettlauf mit den Amerikanern, der ihnen immer schwerer gefallen ist als dem Westen. Also nach innen ist Kapitalismus vom Standpunkt der Staatsmacht aus die ergiebigere, weil von selbst sprudelnde, von selbst sich vermehrende materielle Reichtumsgrundlage, an der sich die politische Macht bedient und sich stärkt. Der bürgerliche Staat hat dafür einen Preis, oder sagen wir der Staat, und wenn man jetzt den Staat nimmt, muss man eigentlich jetzt an den König denken, der dann kein König mehr war, sondern jetzt gibt es Präsidenten und die sind gewählt. Die Staatsmacht hat dafür einen Preis bezahlt. Sie reduziert, konzentriert, sie nimmt zurück ihre Ambitionen auch nur noch darauf, ihre Grundlage zu fördern. Sie nimmt ihr Staatsprogramm zurück darauf, dass die kapitalistische Ökonomie organisiert, gesichert und zum Florieren gebracht wird. Der Staat hat entdeckt, dass er sich am meisten dient, wenn er nur noch dem Florieren seiner Grundlage dient. Und dieses Prinzip hat sich durchgesetzt.
Kannst du nochmal den Unterschied nochmal sagen, dass das der Prinzip des Staates früher auf sein Land streckt und das benutzte Volk was das Kennzeichen der Verhältnis zum Kapitalismus Unterschied ist, wirklich der Ergiebigkeit der Reichtumsquellen für den Feudalismus einerseits. Habe ich so verstanden? Das Reichtumsbegriff der Zukunft der Strahl auf den Reichtum beruht auf unmittelbares Kommandieren der Reichtumsagenten auf sein Gebiet.
Wäre eine Fassung.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist, dass er liegt, dass er liegt an Kapitalismus wäre. Und da möchte ich nochmal, vielleicht nochmal genauer wissen, dass er liegt, daher kommt, dass die Reichtumsproduktion
Sachzwang war eigentlich gar nicht mein Argument gewesen. Mein Argument war gewesen, oder was ich sagen wollte, war, in einer kapitalistischen Ordnung Da ist der Standpunkt der Vermehrung des Reichtums in der Gesellschaft selbst verankert. Eine Gesellschaft, die immerzu ein Mehr hervorbringt. Das ist was anderes als stationäre Produktionsweisen, wo Bauern vor sich hinwursteln und der König entweder die Wahl hat, er hält sich an den Überschuss, den man den Bauern ohne Schaden wegnehmen kann, dann ist sein Überschuss verdammt beschränkt. Oder er nimmt ihnen mehr weg, als er ihnen ohne Schaden wegnehmen kann. Dann sind die Bauern kaputt und dann gibt es nächstes Jahr nicht einmal so viel wie dieses Jahr. Wenn er ihnen die Kühe wegnimmt, dann haben sie keine mehr und dann gibt es nächstes Jahr auch keine Kühe zu holen. Also das war erstmal gemeint. In einer stationären Produktionsweise, wo die Leute vor sich hin wursteln und sich und vielleicht auch ihren Herrn irgendwie ernähren, da ist das Bedürfnis der Macht, sich mit Mitteln der Macht auszustatten, immer sehr beschränkt. Und im Vergleich dazu ist eine Produktionsweise, die einen Überschuss von sich aus als ihren Zweck immer zu hervorbringen. Muss man denken, Kapitalismus, da ist Überschuss die Bedingung der notwendigen Arbeit. Dass mehr rauskommt, ist überhaupt die erste Bedingung dafür, dass überhaupt losgelegt wird.
In dem Fall der Beschränkung habe ich auch noch nicht verstanden. Das, darauf insistiert, dass es als großes Wegnehmen von Reichtum läuft, das war meine Frage.
Also auch im Kapitalismus ist es bloßes Wegnehmen von Reichtum, wenn man an die Steuern denkt. Die Staatsmacht kann gar nicht anders, als durch bloßes Wegnehmen von Reichtum, zu dem sie ja nichts beiträgt, den sie nicht schafft, als durch bloßes Wegnehmen von...
Ich kann doch Frage stellen, ansonsten verstehe ich den Thema gar
nicht. Ja.
Zum Schluss können wir denn, wenn man die Frage hat, dann auch
nicht. Ja, es ist immer so, wenn sich's im Vorübergehen erledigen lässt, dann ist es okay, wenn jemand gleich die Frage dann stellt, wenn sie ihm kommt. Weil sonst wird sie vergessen und dann habe ich ewig geredet und am Schluss ist es wieder schwierig für Leute, die irgendein an dem Punkt ausgehakt sind oder einen Widerspruch haben. Dann ist es immer wieder schwierig, dann sich daran zu erinnern, das Thema nochmal aufzubringen. Wenn es nicht mit ein bisschen hin und her zu erledigen ist, verstehe ich, dann finde ich es auch richtig, dass man es abbricht und nach hinten verschiebt. Das haben wir jetzt damit abgebrochen und nach hinten verschoben. Ja, das ist ja okay, wir können ja dann nochmal drauf gucken. Besteht nicht im Wegnehmen, das ist ein Wegnehmen früher gewesen, das ist ein Wegnehmen heute. Der Unterschied besteht in, wovon was weggenommen wird. Es ist ein Unterschied, ob man von einer dauernd wachsenden Grundlage immer wieder vom Überschuss was wegnimmt. Oder ob man bei einer Grundlage, die gar nicht von selber immer zu wächst, sondern bloß stationär die Leute, sei es bloß die Bauern, sei es die Bauern und ihre Herren ernährt, von der was wegnimmt. Dann habe ich zwei Alternativen gesagt. Entweder man ist als Staat, als Fürst dann vorsichtig, schont die Bauern, nimmt ihnen bloß weg, was man denen wegnehmen kann, ohne dass sie ihre Fähigkeit, sich zu reproduzieren, verlieren. Dann ist aber das, was der Staat wegnehmen kann, sehr wenig. Oder aber er nimmt weg, was nach seinem Bedarf weggenommen werden soll. Dann macht er die Bauern kaputt.
Ist das aber ein Unterschied in der Sorte, in der Sorge, wie die Leute, wie die Gesellschaft ihre Produktion veranstaltet, was früher eine Beiweise gewesen ist, wo sich auf das Notwendige für die Leute beschreiben, was sie da für sich hervorgebracht haben.
Mann, wo willst du denn hin? Also ich bin jetzt dafür, wir verschieben es für auf Hindernisse. Es war eine ganz bescheidene Unterscheidung. Für die Staatsmacht ist eine Gesellschaft, in der Gesellschaft der Zweck Mehrwert, der Zweck immer mehr werden, der Zweck Wachstum verankert ist, und zwar als privates Interesse, eine viel ergiebigere Grundlage als stationäre Produktionsweisen. So primitiv ist die ganze Auskunft. Und da lohnt es nicht, große Debatten drüber zu führen. Wie gesagt, ich mache jetzt wirklich weiter, weil das ist nicht zu wünschen, dass man jetzt an dem Punkt den ganzen oder noch ewig lang hängen bleiben. Wenn du die Frage vielleicht hinterher nochmal aufbringen kannst, ist es okay. Also, die Staatsmacht fördert ihre Grundlage, ihre kapitalistische Grundlage. Die soll wachsen, die wächst, damit sich der Staat in wachsender Weise daran beteiligen kann. Gerade im Dienst an der Grundlage entdeckt der Staat jetzt aber was? Nämlich, dass die Reichweite seiner Macht zugleich die Grenze des Wachstums seiner Kapitalisten ist. Gerade die Macht, die das Kapital überhaupt stiftet, die das Eigentum in die Welt setzt und garantiert, die Macht, die also das produktive Verhältnis von Armut und Produktionsmittelbesitzern auf dem eigenen Territorium stiftet, entdeckt, dass das autonome Streben seiner Bürger nach Wachstum Grenzen findet an dem Umstand, dass die Staatsmacht selber Grenzen hat. Und da ist der erste Schritt des modernen Imperialismus, der heißt nicht, jetzt gehen wir zum Nachbarn und rauben ihn alles, sondern der erste Schritt heißt, man möchte das Territorium anderer Hoheiten erschließen für kapitalistische Benutzung für die eigenen Unternehmer. Man will, wie unser unvergessener Außenminister Genscher aus der Wendezeit gesagt hat, man will den Grenzen das Trennende nehmen. Ja, das ist nicht gleich den anderen Staat beseitigen, das ist den Grenzen das Trennende nehmen, mit anderen Staaten übereinkommen, dass die Benutzung ihres Territoriums, ihrer Menschen, ihrer Kaufkraft, aller ihrer ökonomischen Ressourcen durch Kapitalisten des eigenen Landes, also das, wir haben immer zwei und eigen, jeder ist eigen, aber das, deswegen ist schwierig. Also durch die Kapitalisten des einen Landes, das jetzt als das Aktive gedacht wird, dass der andere Staat das erlauben soll. Und das, um auch da nochmal den Rückblick zu machen, das ist auch nach der Seite der Benutzung des Auslands himmelhoch überlegen über Raubzüge. Denn für die gilt dasselbe, wie was man gerade für die unergiebige staatliche Machtgrundlage in vorkapitalistischen Gesellschaften gesagt haben. Auch im Verhältnis zum Ausland ist es eine begrenzte Angelegenheit, wenn man einen Raubzug unternimmt und dort abholt, wegträgt, was nicht nied- und nagelfest ist, und dann ist es weg. Den kann man morgen nicht gleich wiederholen. Da gibt es ja nichts mehr zu holen. Man hat die Gegend, man hat die andere Seite ruiniert und dann ist es aus. Die andere Seite kapitalistisch benutzen, hat auch nach dieser Seite hin das Benutzen des Auslands auf Dauerstellen an sich. Auch das ist permanent nunmehr. Und dafür, so das ist jetzt die politische Form des modernen Verkehrs, dafür wird die andere Macht nicht gleich erobert, weggeräumt, sondern anerkannt. In der Regel, es gibt immer noch Eroberungskriege, es gibt immer noch Annexionen, aber das ist nicht das allgemeine, große, das Bestimmende des zwischenstaatlichen Verkehrs. Das Bestimmende des zwischenstaatlichen Verkehrs ist die Anerkennung. Ja, Jenseits meiner Landesgrenzen sitzt eine andere Hoheit und deren und auf ihrem Territorium hat sie das Sagen. Nichts passiert auf ihrem Territorium, was die andere Hoheit nicht akzeptiert, was die andere Hoheit nicht erlaubt hat, sodass man um alles, was es den Umgang oder geschäftliche Beziehungen auf einem anderen Territorium betrifft, sich mit der anderen Hoheit ins Benehmen setzen muss. Das ist übrigens das, was den Ton des, das ist die Zivilisierung der zwischenstaatlichen Beziehungen. Das ist der Punkt, Handel und Wandel setzt die Anerkennung des anderen voraus. Da hat er Immanuel Kant gesagt, das ist die Grundlage von ewigem Frieden. Der Handelsgeist verseucht die Völker am Schluss so, dass sie keine Lust mehr zum Krieg haben. Ganz so ist es dann nicht gekommen. Denn diese Anerkennung der anderen Hoheit, dass sie eine Hoheit aus eigenem Recht sei und auf ihrem Territorium nichts passiert, was nicht sie billigt. Diese Anerkennung der anderen Hoheit ist überhaupt nicht zu verstehen als ein Zurücktreten des Staates von dem Anspruch oder Zurücktreten des Staates von seinem unbedingten Egoismus, mit dem ich vorhin schon angefangen habe. Eine Macht, die ihre Grundlage nicht zu nichts anderem will, als sich selbst zu mehren. Es ist kein Zurücktreten davon, es ist kein Aufgeben des Egoismus der Staatsmacht, sondern es ist ein neuer Weg, sie zu verfolgen. Sie, ihn, den Egoismus zu verfolgen. Die Anerkennung der anderen Seite hat nämlich den Gehalt, ich erkenne dich an als eigener Souverän, damit du dich der Benutzung durch meine Geschäftsleute öffnest, zur Verfügung stellst. Und auch nur dafür, dass du dich zur Verfügung stellst, erntest du die Anerkennung. Und das heißt auch nur insoweit, als du dich zur Verfügung stellst, erntest du die Anerkennung. Die Anerkennung, die ein Staat dem anderen ausspricht und die Grundlage des Verkehrs ist, ist eine sehr bedingte. Die Bedingung heißt, wenn du dich benutzen lässt durch unsere Geschäftsleute zu dem Nutzen und Frommen von mir, wenn du deine Macht, mit noch einem schärferen Ausdruck, wenn du deine Macht dafür einsetzt, dass meine Geschäftsleute auf deinem Territorium sich und dadurch mich als den anderen Staat bereichern. Das ist was sehr Unverträgliches, denn die andere Hoheit sieht es ganz genauso, nur umgekehrt. Die andere Hoheit, soweit sie Hoheit ist, lässt sich auf das ein, weil sie genau die entgegengesetzte Rechnung macht. Sie lässt sich ein auf das Verhältnis der Anerkennung, auf das Verhältnis und lässt sich ein auf vertraglich vereinbarten Geschäftsverkehr, weil sie damit den Zweck verfolgt, die Reichtumsquellen des anderen Staates, die Reichtumsquellen, alles was da gibt, Leute, Kaufkraft und so weiter, ich habe vorhin schon mal so eine Aufzählung gemacht, alles das zu benutzen, um sich zu stärken. Beide Seiten willigen also ein in ein Verhältnis, bei dem jeder den anderen als Mittel seiner Hoheit betrachtet und sich selber als Zweck. Beide Seiten willigen ein in ein Verhältnis, in dem jeder selber der ganze Zweck ist und der andere bloß Mittel. Aber beide willigen sie in das Verhältnis ein, weil sie von dem Verhältnis erhoffen, ja, selber dieses Ziel dadurch besser zu erreichen als durch alle anderen Verkehrsformen. Sie werden sich darüber einig, dass sie ausschließende Ziele gegeneinander verfolgen. Deswegen kann zum Handelsvertrag und zu überhaupt allem zwischenstaatlichen Verkehr die Beschwörung des wechselseitigen Nutzens. Beide Seiten sagen, ja, wir tauschen aus zu wechselseitigem Nutzen. Und jeder ist bemüht, die Bedingungen des Austauschs so zu bestimmen, dass sein Nutzen gesichert ist. Und der Nutzen der anderen Seite ist ja bloß der Preis, den man zahlt, wenn man ihn überhaupt bezahlt. Der wechselseitige Nutzen, er ist einerseits eine Lüge über den zwischenstaatlichen Verkehr. Er ist andererseits ganz formell eine Bedingung dafür, dass Verträge zustande kommen. Ja, die andere Seite willigt ja nicht ein, wenn sie nicht in Abschätzung ihrer Möglichkeiten und Mittel den Vertrag auch als eine Gelegenheit für sich sieht. Also die Perspektive auf den Vertrag wechselseitiger Nutzen, die muss schon irgendwie gegeben sein. Da mögen Staaten aus ganz unterschiedlichen Ausgangspunkten, ein armes Guatemala, eine reiche USA machen einen Vertrag. Die Versprechen sind natürlich nicht dasselbe davon. Aber auch Guatemala muss irgendwas am Vertrag sehen, damit es überhaupt einwilligt. Also in dem Sinn ist es gar nicht nur Ideologie, sondern es ist auch eine Bedingung dafür, dass ein Vertrag zustande kommt. Andererseits, das Ergebnis des Verkehrs ist es nicht.
Das finde ich nicht ganz sichtlich ein. Also zwischen den imperialistischen Staaten sehe ich es ein. Weil es ist vielleicht auch nicht ganz entschieden, wie der Nutzen ausfällt. Aber wenn die sich einlassen mit Staaten wie Guatemala, da ist ja jetzt schon aus der vergangenen Nutzung klar, wer da den Nutzen und wer da den Schaden hat. Und ich denke, da spielt es eine größere Rolle, dass da eine Gewalt dahinter steht, die dafür sorgt, dass die Modalitäten des Geschäftsverkehrs anerkannt werden.
Ja, das ist wie man an dem Ding rangeht. Es ist, ich will dem nicht widersprechen in der Sache, überhaupt nicht. Ich will ja insgesamt ein bisschen dahin kommen, mit dem, welche Gewalt dahinter steht. Und Gewalt ist überhaupt die Grundlage des ganzen Verkehrs. Das soll überhaupt die Lektion sein. Ja. Auf der anderen Seite will ich jetzt gegen die Aussage noch ein bisschen festhalten, ja, auf Basis von durchaus nicht gleichen Souveränen, sondern sehr ungleichen Souveränen, ist ein Vertrag immer was, wo ein Staat, wenn er sich darauf einlässt, natürlich aus der Position eines total untergeordneten Staats, wo er irgendwas sich daran verspricht, denn die formelle Freiheit, den Vertrag auch nicht abzuschließen, die hat er. Und die hat er wirklich dann nur nicht mehr, wenn die Amerikaner sagen, wir setzen dann einen Konsul dort ein. Also die formelle Freiheit existiert und deswegen gibt es auch, aber die Staatsleute, muss man nach der Seite hin auch sagen, sind gnadenlose Opportunisten der Macht. Ein ohnmächtiger Staat ist ohnmächtig wie der Teufel, aber zu rechnen hört er überhaupt nicht auf. Also auch die haben dann ihre Kalkulation, warum das besser ist, als wenn man ihn nicht abschließt. Also den Punkt, den kann man nicht einfach mit Gewaltverhältnissen ganz wegstreichen. Die Ergebnisse des zwischenstaatlichen Verkehrs sind ganz verschieden. Aber grundsätzlich ist festzuhalten, die Ergebnisse des zwischenstaatlichen Verkehrs sind Ergebnisse von Konkurrenz. Von Konkurrenz nicht nur von Privaten, sondern gleich von ganzen Gemeinwesen. Und Konkurrenz hat immer das Prinzip, dass einer seinen Nutzen verfolgt, indem er dem anderen den Erfolg kaputt macht. Wenn also zwei Staaten übereinkommen, sie erlauben den Austausch, dann mag ruhig jede Seite irgendwas sich davon versprechen. Das Ergebnis ist das Ergebnis von Konkurrenz auf Basis der vereinbarten Konditionen des Austauschs. Und da ist der Umstand, dass alles bezahlt wird, ja, womit ich heute angefangen habe, heute wird doch nicht geraubt, heute wird doch nicht weggetragen einfach. Der Umstand, dass alles bezahlt wird, ändert daran, dass Konkurrenz stattfindet zwischen Staaten und darin Sieger und Verlierer entstehen Und dass ein großer Widerspruch dagegen ist, dass jeder Staat den anderen als Mittel seiner Bereicherung haben will und keineswegs daran gedacht hat, dass er sich der Bereicherung fremder Mächte, damit die immer reicher und mächtiger werden, zur Verfügung stellt, auf eigene Kosten. Internationaler Kapitalismus geht über Tausch, über Kaufen und Zahlen, aber er hat entgegengesetzte Ergebnisse. Das ist ein interessanter Punkt. Jeder weiß es, Deutschland ist Exportweltmeister. Wir sind Exportweltmeister. Das gilt als, das ist eine ziemliche Leistung, das was gut ist. Es ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, es gibt keinen Importweltmeister. Denkt man an den Austausch, an Kaufen und Zahlen, müsste man doch sagen, ja bitte, die haben doch nichts verloren. Der eine hat eine Ware verkauft und dafür Geld gekriegt, der andere wollte die Ware, der eine wollte Geld. Der andere, von der anderen Seite her gesehen, war es ein Import. Der andere wollte die Ware und hat Geld hergegeben. Am Schluss hat jeder, was er will. Aber im Ergebnis ist das eine Land reich und das andere mittellos. Man merkt, im internationalen Austausch geht es nicht um die Gebrauchswerte. Letzten Endes wie im Inland eben auch. Im Kapitalismus geht es eben nicht um den Gebrauchswert. Da ist der Gebrauchswert das Mittel der Aneignung des Geldes. Der Aneignung dieser Verfügungsmacht über Dienste und Reichtümer aller Art. Deswegen ist das Land, das überwiegend einkauft, nicht das Land, das sagt, jetzt haben wir alles, was wir wollten, sondern das Land, das überwiegend einkauft, ist das arme Land. Das Land, das überwiegend verkauft, ist das erfolgreiche Land. Und der Umstand, dass Staaten gleichgewichtig einkaufen und verkaufen, gilt als Ideal des Handels, ist aber keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Und das ist auch nur die allerunterste Stufe des zwischenstaatlichen Geschäftsverkehrs, Handel und Wandel. Wenn wir dann erstmal dabei sind, dass die eine Nation Kapital akkumuliert hat und Kapital exportiert, dann gibt es ja schon gleich ganz viel gewaltigere Unterschiede. Die eine Nation ist die Heimat des Kapitals, aus dem kommt es, das benutzt anderes Territorium und bleibt aber rückbezogen auf die Heimat. Ein anderes Land wird mit seiner ganzen Reichtumsproduktion und sogar Reichtumsmehrung zum Instrument der Reichtumsvermehrung des anderen. Das Kapital geht hin und geht aus ihm nach getaner Tat auch wieder weg. Und, da will ich jetzt nicht groß drüber reden, aber bloß darauf hindeuten, der Artikel für das behandelt den Punkt sehr ausführlich genug. Und wenn man dann auf die oberste Stufe der internationalen ökonomischen Konkurrenz geht, aufs Geld, dann scheiden sich die Staaten durch den Geschäftsverkehr, den sie untereinander genehmigt haben und betreiben, ganz grundsätzlich. Die einen Staaten sind diejenigen, oder alle Staaten sind welche, die schöpfen von der Staatsbank her Geld. Und im Inland ist das Geld verbindliches Zahlungsmittel per Gesetz. Man muss das nehmen, für jede Leistung muss man Euro als Gegenleistung akzeptieren, da hat man keine Freiheit im Inland. Im Ausland ist es nicht so. Im Ausland kann man sagen, das Geld will ich nicht. Nur im Hoheitsbereich des Geldemittenten muss man es nehmen. Das Land jetzt, das eine Akkumulation hat, das also bei sich Kapital konzentriert, das deswegen auch die Investitionskraft hat, Bodenschätze und Arbeitskraft in anderen Ländern zu nutzen, in einer Weise, wie es das dortige Land und seine Wirtschaft gar nicht kann, exportiert sein Geld, lässt es dort sich verwerten, lässt es dort sich vermehren und etabliert damit sein Geld als Geld, das die anderen benutzen, vermehren und auch brauchen. Abgekürzt, am Schluss schaut die Welt so aus, dass es bei 190 Staaten noch ungefähr 3 bis 5 Gelder gibt, die in der ganzen Welt Repräsentanten von Reichtum, Zugriffsmittel auf alles und jedes, was es gibt, sind und die damit, nach denen es in der Welt einen schier grenzenlosen Bedarf gibt. Und 190 andere Staaten, oder gut, der Euro ist dann der Besitzer, ist das Geld von mehreren Staaten, also sagen wir 170 andere Staaten, deren Geld außer der lokalen Bedeutung, dass es daheim verbindliches Zahlungsmittel ist, auf der Welt keine Verwendung oder so gut wie keine internationale Verwendung findet und auf der Basis auch die Macht des Staates, Geld zu schöpfen, die Macht des Staates, Kredit in die Welt zu setzen, sich zu finanzieren und an ökonomischen Potenzen zu finanzieren, was immer er nötig findet. Diese Macht konzentriert sich bei 5 Staaten, die grenzenlosen Kredit genießen. Und alle anderen müssen das Geld verdienen, das die 5 drucken können. Das ist vielleicht eine Scheidung von Staaten, die durch den Geschäftsverkehr zustande kommt. Dieser Exkurs auf die ökonomische Benutzung anderer Staaten produziert manchmal übrigens durchaus Wachstum auf beiden Seiten. Manchmal Wachstum auf beiden Seiten, aber in sehr unterschiedlichem Grad. Manchmal Wachstum der Industrie auf beiden Seiten, aber eine ganz unterschiedliche Entwicklung der Kreditmacht des Staates. Und manchmal produziert der Verkehr auch den Niedergang von Staaten auf der einen Seite und den Reichtumszuwachs auf der anderen Seite. Alles das ist drin. Aber jeder Staat, der in den Geschäftsverkehr eintritt, tritt nicht ein, um zu sagen, der Beste möge gewinnen. Staaten treten nicht in den internationalen Geschäftsverkehr ein, um eben zu sagen, jetzt machen wir mal Konkurrenz und schauen, was rauskommt. Sondern jeder tritt ein mit dem festen Willen, er benutzt den anderen und lässt sich nicht zu seinem Schaden von anderen benutzen. Deswegen ist das Verhältnis der Anerkennung immer schon unter dem, also des friedlichen Verkehrs und der Anerkennung immer schon unter dem Vorbehalt, solange ich das nützlich finde und nur so, wie ich es nützlich finde, ist das Verhältnis der Anerkennung eins, da kannst du dich drauf verlassen. Nochmal ein Ausflug in den Unterpunkt davon, um dieses Verhältnis deutlich zu machen, wo immerzu die Gewalt drinnen droht. Jeder weiß, zwischen Staaten werden Verträge geschlossen und jeder Gegenstand, eigentlich jeder Gegenstand, ob eine Straße gebaut wird, durch ein Gelände, wo dann die eigenen drüber fahren dürfen, ob man in die Investition, in den Ausbau eines Hafens im Nachbarland investiert, ob man eben Zölle vereinbart oder nicht vereinbart, alles hat den Charakter des Vertrags. Und der Vertrag ist so ein Ding. Ja, der alte Helmut Schmidt hat gesagt, Vertrag kommt von Vertragen. Das ist grundfalsch. Vertrag kommt vom Gegenteil. Vertrag ist ein Punkt, da werden sich feindliche Willen an einem Punkt einig. Ein Vertrag ist ein Werk, da kommen entgegengesetzte und wirklich auch im Inland, da brauchen wir überhaupt nicht an internationale Verträge zu denken, kommen entgegengesetzte Interessen überein, dass sie sich an dem Punkt treffen. Und jeder lässt sich binden, nicht weil er das will, sondern weil es das Mittel ist, den fremden Willen zu binden. Also ein Mieter und ein Vermieter machen einen Mietvertrag und der Mieter will den Raum und der Vermieter will das Geld. Und der Mieter verspricht zu zahlen und der Vermieter verspricht, den Raum zur Verfügung zu stellen. Und der Vermieter will den Raum nicht zur Verfügung stellen und der Mieter will nicht zahlen. Sie versprechen das als die Gegenleistung zu dem, was sie wollen. Binden also einen gegensätzlichen Willen über den Vertrag, in dem sie sich eben einig werden, wenn du das gibst, gebe ich das und dann geht es in Ordnung. Und im Inland ist was auffällig. Verträge, eben diese punktuelle Übereinstimmung von zwei Willen, die sich gegensätzlich ausnutzen wollen. Diese Bindung von zwei Willen im Inland hat ihre Festigkeit nicht durch die Willen, die ihnen da ins Verhältnis getreten sind, sondern dadurch, dass wenn ein Vertrag geschlossen wird, immer schon die Staatsmacht als dritte Partei mit drin ist. Ein Privatvertrag zwischen zwei Parteien wird geschlossen vor einem Dritten, dem Staat. Und deswegen kann jede Vertragspartei zum Richter gehen und sagen, die andere erfüllt ihre vertragliche Pflicht nicht und kann die Vertragserfüllung erzwingen lassen. Festigkeit gewinnt also die Übereinstimmung von zwei feindlichen Willen in einem Punkt. Festigkeit gewinnt dieses Verhältnis überhaupt nur durch die Gewalt, die über der Vertragserfüllung wacht und übrigens nicht nur über der Vertragserfüllung, sondern auch darüber zu entscheiden, was Vertragserfüllung überhaupt ist. Gerade weil feindliche Willen sich in dem Punkt übereinkommen, ist jeder der Auffassung, wenn der Vertrag in seiner Auffassung gegen ihn ausschlägt, meint jeder, das habe ich nicht unterschrieben. Das war nicht das, was ich habe vereinbaren wollen. Ich wollte ja meinen Nutzen vereinbaren. Deswegen ist ein Vertrag so ein Ding, das nicht nur nichts gilt, ohne die Macht, die drüber ist, sondern auch keinen wirklich festen Inhalt hat, ohne den verbindlichen Interpreten, der drüber sitzt. Deswegen gibt es die Justiz als und die Juristerei als dieses Kunstwerk, genau rauszulesen, was drin steht, was die rechtliche Bedeutung jedes Wortes eines Vertrags ist. Kurzum, die Übereinstimmung feindlicher Willen hat ihre Geltung nur durch die Macht, die drüber sitzt. Und die Festigkeit, die Produktivität, wenn man so reden will, von Vertragsverhältnissen im kapitalistischen Inland kommt davon, dass der Staat der Wächter der Verträge ist. Jetzt machen wir einen Blick auf internationale Verträge. Auch da verhalten sich die Parteien nicht anders wie die Privaten im Inland. Aber das sind Staatenparteien. Auch sie willigen ein in ein Do und Des, in ein Geben und Nehmen, in eine Verpflichtung für eine Gegenleistung. Und die Festigkeit dieses Verhältnisses ist jedem ein Anliegen. Aber die dritte Partei drüber gibt es nicht. Den Staat, der das sichert. Jede der beiden Parteien beansprucht nicht nur Partei, sondern zugleich Wächter und, also zugleich die Instanz zu sein, die das Verhältnis gültig macht. Aber das beansprucht jede der beiden Parteien. Jede Partei beansprucht nicht nur eben ihr Interesse im Vertrag niedergelegt zu haben, sondern auch der verbindliche Interpret dessen zu sein, was man selbst und was die andere Seite vereinbart hat. Und das ist ausschließend. Das kann nicht sein. Und da haben wir jetzt schon den Punkt. Eigentlich steht jeder Staat auf dem Standpunkt, dass er sich das Verhältnis, dass er sich die Beziehung zum Nachbarn, dass er sich das Abhängigmachen von nationalen Ressourcen, die blöderweise im Ausland unter fremder Hoheit liegen, dass er sich das Abhängigmachen von so einem Verkehr eigentlich nur leisten kann, wenn er den anderen souverän im Griff hat. Bei den schönsten Beziehungen, die Staaten untereinander eingehen, klagen sie laufend über Abhängigkeiten, in die sie sich begeben haben und verkünden, dass sie darauf achten müssen, dass sie ihre Handlungsfreiheit nicht verlieren. Dieser Standpunkt, gerade der Austausch, der einem nützt, man wollte doch den nutzen, der Austausch macht einen abhängig. Es ist ulkig, weil genau das, was sie brauchen, beklagen sie als Unfreiheit, als Verlust an Kontrollfähigkeit und sagen damit aus, unter welchen Bedingungen sie das Verhältnis akzeptabel finden, nämlich unter den Bedingungen, dass sie den Handelspartner, das Gegenüber, unter Kontrolle haben. Oder anders ausgedrückt, genau das, was sie selbst als Abhängigkeit beklagen, als Unfreiheit, weil man braucht das Öl der Russen, genau das, was sie als Beschränkung der eigenen Handlungsfreiheit beklagen, genau das halten sie für die notwendige Bedingung gedeihlicher Beziehungen auf der anderen Seite. Der andere muss in den Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt, auf Erfüllung des Vertrags festgelegt. Insgesamt unter Kontrolle gebracht sein, damit man selbst nicht fürchten muss, zu seinem Schaden abhängig zu werden. So, und jetzt haben wir eigentlich das Scharnier, jetzt haben wir den Springpunkt, an dem wir insgesamt den ganzen zweiten Teil des Themas, oder die Öffnung zum zweiten Teil des Themas, starben bei allem Verkehr, den sie eingehen und wegen ihm und als Grundlage desselben, gehen neben der ökonomischen Konkurrenz, in die sie sich begeben, eine Konkurrenz als Mächte ein. Richtig getrennt von allem. Kaufen und verkaufen, investieren und so weiter. Getrennt davon. Betreiben sie Sicherheitspolitik? Rüsten mitten im Frieden? Stellen in verschiedenen periodischen Kriegen neue Friedensbedingungen her und machen den ganzen Frieden über Politik mit ihrer Abschreckungsfähigkeit. Nicht, nochmal, damit es deutlich wird, ein Staat sagt nicht, ich muss mir neue U-Boote kaufen, weil die Doha-Runde nicht vorankommt. Ja, so direkt ist diese Beziehung überhaupt nicht. Ja, also Doha-Runde, das ist die WTO, die Welthandelsorganisation, hat eine neue Runde, wo jetzt Zollsenkungen wieder vereinbart werden sollen und es kommt immer nichts raus, weil manche Staaten von den Europäern zum Beispiel verlangen, sie sollten die Agrarzölle senken und die tun es nicht und die Europäer verlangen von Indern und anderen, sie sollten sogenannte geistige Eigentum schützen, beziehungsweise sie sollten die Zölle auf Industriegüter senken und die tun es nicht. Jetzt geht immer nichts voran. So verhält sich das mit Krieg und Kapitalismus nicht, dass aus dem Misserfolg eines Geschäfts heraus die Waffen sprechen wird. Es ist überhaupt nicht so, dass es erst der Misserfolg wäre, dass es erst, oder anders gesagt, dass es erst zum Beispiel der Vertragsbruch der anderen Seite wäre, der zu Übergängen in Richtung Konkurrenz als Gewalten führen würde. Der Übergang geht nicht aus dem Scheitern raus. Krieg ist nicht der Lückenbüßer für den Misserfolg der kapitalistischen Nutzung. Die militärische Konkurrenz ist die Grundlage dessen, dass man gedeihliche Verhältnisse einrichtet und aufrechterhält. Und die Grundlage will dauernd gepflegt sein, ganz unabhängig vom Stand der Geschäfte. Jetzt ist wichtig zu sehen, was das Wort Grundlage da bedeutet. Grundlage hat einerseits die eine Abgrenzung, habe ich ja gerade schon gemacht. Das ist nicht die Antwort auf Scheitern, die Antwort auf Misserfolg. Auch nicht der Wille zu verbessern, quasi. Wir möchten unsere Handelsbilanz verbessern und dafür drohen wir mal ein bisschen mehr. So läuft es gar nicht. Es läuft erstens ganz getrennt. Staaten rüsten nicht nach Maßgabe der Handelsbedürfnisse, sondern erstmal nach Maßgabe dessen, erstens, was sie sich leisten können. Ein größerer Staat, ein reicherer Staat rüstet einfach mehr, weil er größer und reicher ist. Zweitens nach Maßgabe dessen, mit welchen, wie groß sie den Umkreis definieren, indem sie Kontrollmacht beanspruchen über andere Souveräne. Drittens deswegen natürlich mit Blick auf die Kaliber, mit denen sie sich anlegen. Aber mit dieser Rüstung machen sie dann im Frieden Politik. Was sie als Militärmächte darstellen, ist die Grundlage des Verhältnisses zu anderen. Da treten Staaten jetzt, das war das Guatemala-Beispiel vorhin, von vornherein ganz klar nicht als Souveräne gleicher Art gegeneinander an, so nach dem Muster Souverän und Souverän. Jeder zieht den Hut vor der Freiheit des anderen. sondern da treten Souveräne als ungleiche Souveräne gegeneinander an. Jeder Staat, ich habe vorhin davon geredet, jeder Staat verteidigt seine Rechte, aber was sind seine Rechte? Seine Rechte sind seine Interessen, sind Interessen, von denen er meint, das kann er als die Macht, der er ist, beanspruchen von den anderen. Jeder Staat reflektiert auf sich als die Macht, die er ist, wenn er Rechte gegen andere formuliert, wenn er sagt, meine vitalen Interessen sind zum Beispiel die Freiheit der Weltmeere und dass das Öl und dass an den Transportrouten des Öls keine feindliche Macht auch nur entfernt sitzen darf. Jeder Staat reflektiert auf sich als die Macht, die er ist und verlangt von anderen Mächten, dass er nicht überhaupt den anderen, dass sie den einen Staat nicht überhaupt als Staat, sondern als das Kaliber, das er ist, respektieren und in ihren Ansprüchen sich danach richten, mit wem sie es hier zu tun haben. Und dieses dauernde Messen und Prüfen des anderen, ob er sich den Machtverhältnissen unterzuordnen bereit sind, die existieren und deren Respektierung man verlangt, das macht eigentlich das Dauergeschäft der Diplomatie aus. Diplomatie ist der dauernde Abgleich zwischen dem, was der andere Staat tut und dem, was man meint, was man von ihm verlangen kann. Oder anders ausgedrückt, Diplomatie ist die dauernde Prüfung der anderen Hoheit. Auf deren Bereitschaft hin zur, da gibt es ja schönes englisches Wort, zu Compliance mit den Machtverhältnissen, die gegeben sind. Und Compliance hat diese schöne Bedeutung von sich beugen und entsprechen. Wo ist es, im Deutschen sucht man was, bei beugen ist halt das Moment von unterordnen, das ist ja auch gemeint, aber das andere eben das, den Machtverhältnissen entsprechen. Und das ist das Dauergeschäft der Diplomatie. Staaten bewerten dauernd einander, sind zufrieden und unzufrieden miteinander. Immer im Hinblick darauf, ob sie beim anderen die Respektierung oder die Missachtung der Rechte, ist gleich, des machtmäßigen Gewichts, das der eine gegenüber dem anderen hat, ob sie diese Respektierung beim anderen erfüllt sehen oder verletzt sehen. Dann gibt es Beziehungen, die sind freundschaftlich oder problemlos oder getrübt oder zerrüttet. Und mit all diesen Auskünften über die Beziehungen geben Staaten untereinander zu erkennen, wie sehr sie das Verhalten des anderen Staats als Missachtung der Ansprüche, die man selber stellen kann, einschätzen und wie nahe und wie nicht nahe oder wie nicht nahe sie sich selber im Verhältnis zum anderen Staat am Übergang zum Gebrauch der Waffen sehen. Wenn Verhältnisse total zerrüttet sind, dann ist der Übergang zur Feindschaft angesagt. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt an der Stelle. Die härteste und entscheidende Prüfung auf Compliance, auf diese Bereitschaft, sich den Machtverhältnissen, die es gibt, oder von der ein Staat sagt, dass es sie gibt, unterzuordnen. Die härteste Prüfung ist dann gar nicht der Handel und was die im Handel und Wandel und bei Kapitalexport und Import betreiben und zulassen oder nicht zulassen, sondern die härteste Prüfung findet statt an den Mitteln, die die andere Souveränität sich zulegt, um selber Bedingungen setzen zu können, gehorchen und nicht gehorchen zu müssen. Die schärfste Überwachung auf, ist dieser Staat bereit, zu den Bedingungen zu kooperieren, die ich haben will. Die schärfste Überwachung findet statt auf der Basis der Bewaffnung des anderen Staats. Staaten beäugen sich danach, was der andere sich an Gewaltmitteln zulegt, wie der also sich einer militärischen Kontrolle per Abschreckung zu entziehen versucht oder ob er mit seiner Rüstungspolitik zu erkennen gibt, dass er sich abschrecken lässt. Es ist interessant, dass zum Beispiel die letzten großen Kriege, zwei Irakkriege der Amerikaner, überhaupt nicht entlang von Unzufriedenheit über Handel und Wandel liefen. Der Irak hat Öl aus dem Boden gepumpt und auf den Weltmarkt verkauft. Er hat die Rolle ausgefüllt, wie er sie nur ausfüllen kann. Und es gab keine Unzufriedenheit mit dem Irak in dieser Hinsicht. Die Unzufriedenheit lag gleich und von vornherein auf dem Feld der Konkurrenz von Souveränitäten selbst, also auf dem Feld der Konkurrenz von Militärmächten. Dass dieser Staat sich gestärkt hat durch diese Annexion von Kuwait, dass er damit seine Machtressourcen vergrößert hat und auch zu erkennen gab, dass er eine Macht anderer Art werden will, das, und genau genommen noch nicht einmal das für sich, war der Grund für die Amerikaner, den Staat zu einem Feind zu erklären, den sie nicht mehr gelten lassen, den sie nicht mehr bestehen lassen wollen. Noch nicht mal das, sage ich, weil nicht der Umstand, dass dieser Staat seine Machtgrundlagen erweitert und eine größere Macht werden will, für sich ist der Punkt. Man muss daran denken, Amerika hat Deutschland so etwas Ähnliches konzipiert. Mit der Annexion der DDR, mit der Vergrößerung dieser Macht mitten in Europa, da ist auch die Machtgrundlage vergrößert worden, gleichgültig dagegen, dass die ökonomische Seite bis heute mehr ein Verlustprojekt ist. Entscheidend an Saddam Hussein war, dass er die Machterweiterung durchgeführt hat und nicht in Amerika um Erlaubnis gefragt hat. Dass also seine Machterweiterung nicht als Beitrag zu Amerikas Bündnissystemen, zu Amerikas Aufstellung der Souveräne in ihrer Ordnung aufzufassen war, sondern dass er es aus eigener Machtvollkommenheit, also nicht der Vormacht gehorchend tat. Das war der feindselige Akt, der in den Krieg eingetragen ist. Und wenn es jetzt auf Iran geht, dann haben wir es noch deutlicher. Dieser Staat, auch der, ein Ölstaat, der das Öl verkauft, wie er soll, wirtschaftlich nichts verkehrt macht. Ein Staat, der sich eine Waffe zuzulegen droht. Das ist ein schönes Ding. Euch stehen Massenvernichtungswaffen nicht zu. Uns stehen sie zu. Wir haben sie. Wir brauchen sie, damit unsere Abschreckungsmacht euch gegenüber intakt bleibt. Wenn ihr euch Mittel zulegt, euch immun gegenüber unsere Abschreckung zu machen, dann gefährdet das die Ordnung. Dann gefährdet das den Frieden. Das schöne Dokument, dass Frieden nichts anderes ist als, da ist eine Macht, die Kontrollanspruch ja nicht bloß erhebt, sondern wirklich ausübt. Und diese Ausübung der Kontrolle gefährdet sie. Und dann wird der Staat zum Feind, längst eher sonst irgendwas falsch macht. Einfach, weil er sich Mittel zulegt, irgendetwas falsch machen zu können. So schaut dann der Frieden aus.
Aber kannst du noch mal sagen, wie der Schaden, der aus dieser wechselseitigen Benutzung resultiert, dann zum Krieg führt? Weil im Prinzip, also denke ich immer noch, das ist so, wenn der Schaden zu groß wird, dann sagt ein Staat jetzt, wenn ich es mir leisten kann, setze ich Machtmittel ein, um diese Benutzung zu beenden.
Nee, das ist wirklich, das ist gerade ein Problem an dem Thema. Oder das ist eine Falle an dem Thema. Es ist nicht so, dass ein Staat den friedlichen Verkehr laufen lässt, bis er zum Urteil kommt, das geht aber blöd aus. Und dann sagt, jetzt ziehe ich die Bremse und mache den Übergang zur Benutzung der Gewaltmittel. Es ist andersrum. Staaten benutzen die Ressourcen anderer Staaten als Mittel des Reichtums ihrer Nation. Das betrachten sie als sich in eine Abhängigkeit begeben, die sie gefährlich finden. Deswegen, längst eh irgendein Schaden eintritt, haben sie das Bedürfnis zur Kontrolle des anderen. Und dieses Bedürfnis zur Kontrolle operiert dann ganz selbstständig. Es entstehen aus der Ebene selber Kriegsgründe oder Gründe des Zerwürfnisses. Nehmen wir mal ein schönes Beispiel, das ist China heutzutage. China und USA. Eigentlich müsste man sagen, China und USA sind ökonomisch gesehen wunderbare Ergänzungen. Die Chinesen stärken sich am Export nach Amerika. Amerika hat sowohl billige Vorprodukte durch China, senkt Kosten, senkt übrigens, weil das viel Konsumdinger sind, senkt den sogenannten Wert der wahre Arbeitskraft. Außerdem tut China den Amerikanern den Gefallen, mit den verdienten Dollars letzten Endes die Verschuldung der Amerikaner zu stützen, indem sie die eigentlich einfach als Staatsschatz horten. Ein wunderbares Ergänzungsverhältnis, nicht so viel anders als vor 15 Jahren mit Japan. Sagt Amerika nach, dieses China ist mir recht. Teils, teils. Nach der ökonomischen Seite hin sagen sie tatsächlich, das ist uns recht und das wollen wir auch. Und nach der Seite der Souveränitätsfrage, nach der Seite des gewaltmäßigen Kontrollwesens hin, sagen sie, scheiße, dass die Chinesen sich an dem Handel mit uns so stärken können, da werden sie immer problematischer. Jetzt ist es gerade nicht der ausbleibende Nutzen, jetzt ist es gerade der Nutzen beider Seiten, der den anderen zum problematischen Partner, zum womöglich gefährlichen Rivalen macht. Also dieses Kontrollbedürfnis, das ist nicht die Antwort auf Misserfolg, sondern es ist das Wort Sicherheitspolitik hat nach der Seite hin sei Wahrheit. Das ist der Wille, nützliche Verhältnisse zu sichern, und dieser Wille, der ist überragend über Erfolg und Misserfolg im tatsächlichen Geschäftsverkehr.
Selbst diese wunderbare Harmonie von Export und Import, was du beschrieben hast, das ist, finde ich, korrekt, wird aber auch gleichzeitig zwischendurch einfach, indem man auf das riesige Volumen guckt, besprochen, ob nicht die Abhängigkeit zu groß wird, auch in ökonomischer Hinsicht. Auch da, nicht auch. Und dort hat man auch so etwas Doppeltes in der Betrachtung.
Das Wort Abhängigkeit ist immer schon die Reflexion der Ökonomie auf die staatliche Souveränität, auf die Freiheit. Wobei ich jetzt bei dem China-Fall, da sehe ich das gar nicht so, dass man abhängig wird. Die haben mehr, es gibt ja auch eine ökonomische Unzufriedenheit. Es ist, die importieren immer zu, das kostet amerikanische Jobs. Die amerikanische Handelsbilanz ist so arg im Minus. Also da gibt es schon auch Kritiken. Ich wollte das erstmal bloß nach der Seite hin erzählen. Es ist nicht die Unzufriedenheit mit der negativen Handelsbilanz, die Amerika zum Eindämmen der chinesischen Macht bewegt. Und das andere nochmal, Abhängigkeit ist selber schon, das kann schon ökonomisch sein, so im Sinn von, nehmen wir mal Europa. Europa sieht sich abhängig vom russischen Öl und beklagt die Abhängigkeit. Das hat nicht die Bedeutung, wir kriegen das Öl nicht, das wir brauchen, sondern es hat die Bedeutung, unsere Freiheit, uns auch gegen Russland machtmäßig zu stellen, ist eingeschränkt, weil wir auf deren guten Willen in Sachen Öl angewiesen sind. Also, es ist gar nicht die Sorge, dass man das Öl nicht kriegt, oder Erdgas, was immer es sei, sondern es ist die Sorge, dass man damit als Machtkonkurrent nicht mehr so frei ist, wie man sein möchte. Also es ist aus Ökonomie kann eine Abhängigkeit, die überhaupt ökonomische Benutzung, gerade auch wenn sie klappt, sehen Staaten als, da reißt Abhängigkeit ein. Was ist mit den Drittweltstaaten, war jetzt die Frage, das passt da nicht rein. Ja, gegenüber einem von 50 Kakaolieferanten fühlt man sich nicht abhängig. Also da ist die Ökonomie, die hat einfach da nicht das Gewicht, dass man zu der Kategorie Abhängigkeit käme. Kaum geht es dann nach irgendwas wie so für Atombomben nötige Sondermetalle, schaut es gleich wieder ein bisschen anders aus. Aber wie gesagt, da ist ja auch die Seite der Abhängigkeit deswegen keine so bedeutende Geschichte, weil man ja nicht mit einem Souverän konfrontiert ist, dessen quasi Ansprüche man fürchten müsste. Also abhängig fühlt man sich letzten Endes dann wieder bloß von anderen Staaten dann, wenn sie auch als Mächte auftreten können. Deswegen passt die dritte Welt nicht rein. Ausgenutzt wird die natürlich schon, benutzt halt.
Staaten per se erklärst, dann müsste doch auch von dem Drittweltstaat her das so zu erklären sein.
So ist es ja auch.
Ja, und da tue ich mich schwer. Also das, diese, die sind doch so abhängig, dass da gibt es doch, ja, da kann man gar nichts mehr über als positive Kalkulation.
Also jetzt verstehe ich erstmal überhaupt den, ich mache den fertig, ja. Jetzt verstehe ich überhaupt den Einwand, es ist, wenn man von Staaten überhaupt redet, dann muss man bereit sein, das auch für den Drittweltstaat gelten zu lassen, was man jetzt da allgemein sagt. Muss man sagen, ja. Zweitens, habe ich das heute schon gesagt oder was gestern, Staaten sind grenzenlose Opportunisten der Macht. Wenn die wenig davon haben, dann haushalten sie, das war hier vorhin, wenn sie wenig davon haben, dann haushalten sie eben damit. Also ein Drittweltstaat, der kann sich machtmäßig nicht mit Frankreich anlegen. Ja, dann tut er es auch nicht. Dann leidet er natürlich an der Abhängigkeit von allem und alles, was er braucht. Waffen kann er nicht selber herstellen, muss er kriegen. Krankenhausausrüstungen muss er kriegen. Und letzten Endes muss er sogar das Geld kriegen, mit dem er wirtschaftet. Ja, dann ist er in jeder Hinsicht abhängig. Dann muss er denen, die ihm das zugänglich machen, was er braucht, dann muss er denen zu Willen sein, dann muss er sich denen anbieten. Das empfindet so ein Staat natürlich auch als ärgerlich. Aber was bleibt ihm übrig? Er ist halt bestrebt, seine Ressourcen und seine Grundlage zu mehren, so gut das eben geht. Und dann macht er es eben so gut es eben geht. Und kaum entdeckt er einen Nachbarn, der noch weniger Soldaten hat wie er, ist er schon nicht mehr so ein kleines Würstchen, sondern fängt an, Bedingungen zu stellen und frech aufzutreten. Jetzt habe ich eigentlich schon den Übergang zum dritten Teil. So schaut dann der sogenannte der Weltfrieden oder überhaupt der normale der Friedenszustand. So schaut dann der Friedenszustand aus. Ein einziges System wechselseitiger Bedrohung. Bündnissysteme. Mit zwei Leistungen. Die eine Leistung des Bündnissystems ist Bündnispartner. Ordnet sich die Vormacht zu, deren eigene Machtentfaltung wird abhängig gemacht von der Machtentfaltung der Vormacht und dadurch dienstbar gemacht für sie. Das ist ja also auch, also ein Bündnis hat zwei Seiten, nach außen und nach innen. Und nach innen ist ein Bündnis, die Staatsräson dieser Staaten wird schon auf Compliance festgelegt. Sogar, dass sie frech sein können, beruht darauf, dass sie gegenüber der Führungsmacht folgsam sind. Nach außen ein Bedrohungssystem gegen andere, wo andere ausgegrenzt, vom Handel ausgeschlossen, von Zugängen zu staatlichen Lebensmitteln abgetrennt werden, wo andere Staaten geschwächt, untergraben werden. Das ist alles der normale Zustand. Die Welt ist in Bündnissysteme, die sich wechselseitig beschränken, begrenzen, bedrohen, aufgeteilt. Und dies, dass das heute im globalen Maßstab passiert, ist eigentlich ein wichtiger Grund dafür, dass das Tagesgeschäft der Staaten dann doch nicht mehr so aussieht, dass jeder jederzeit seine Waffen dem anderen vorzeigt, wenn er mit ihm irgendwelche Verträge aushandelt. Dieses auf das Gewicht drängen, das man selber hat, dieses Fordern, weißt du, mit wem du es zu tun hast, das alles ist inzwischen in einem Weltsystem untergebracht. Indem das, was handelsmäßig sich gehört, was Staaten gewähren müssen, was sie aber auch beanspruchen können von Partnern, in einem multilateralen Handelssystem niedergelegt ist, wo gar nicht mehr ein Staat den anderen durch Drohungen zu Konzessionen bewegt, so einfach, sondern wo alle zusammen eben in die WTO gehen und dort, natürlich dort, jeder um die Reform der WTO, also um das Fortschreiben des Regelwerks, natürlich dort damit konkurriert, wer er ist, dort versucht, seine Interessen unterzubringen, dort versucht, andere zu Konzessionen zu zwingen, zu bewegen. Aber das alles, wenn es dann niedergelegt ist, ein Verhältnis von Rechten und Pflichten kodifiziert, das Recht, das Vertragswerk der WTO. Von Rechten und Pflichten, die ein Staat gegenüber allen anderen Staaten hat und Rechte, die ein Staat gegenüber allen anderen Staaten hat. Also dieses Herrschaftssystem, von dem ich gerade geredet habe, ein Staat beherrscht den anderen, das ist zu einem globalen Verhältnis ausgebaut, zum globalen Vertragswerk der Rechte und Pflichten. Und deswegen sieht man dem einzelnen Alltagsgeschäft das nicht mehr so an, dass die Grundlage des Verkehrs immer die Abschreckungsmacht ist, die ein Staat gegen den anderen oder ein Block gegen den anderen oder überhaupt die Staaten gegeneinander aufbringen. Diese neue Ordnung, Weltmarkt, eine weltweite Verfügbarkeit von Ware und Kapital, braucht eine weltweite Ordnung des Verhältnisses. Diese Neuheit ist kapitalistisch gesehen eine enorme Weisheit. Da hat diese Gesellschaftsordnung Wachstumspotenzen entfaltet drüber, die man dem Laden vorher nicht zugetraut hat. Ja, bis zum Zweiten Weltkrieg hat es doch geheißen, der macht es nicht mehr lang, der Kapitalismus. Und die realen Sozialisten haben es, bis sie aufgegeben haben, immer noch als ihr Gewissheit behandelt. Der macht es nicht mehr lang, der Laden, und dann stehen wir da. Kapitalistisch gesehen hat jede Ressource der Welt steht denjenigen, die sie benutzen können, zur Verfügung. Jede Arbeitskraft der Welt steht dem Arbeitgeber, der was draus machen kann, zur Verfügung. Konkurrieren als Anbieter und Nachfrager kann jeder Kapitalist und als Land, das in dem das Verhältnis eintritt, jedes Land kann konkurrieren, sehen, wie weit es dabei kommt. Das hat nach der Seite der Wachstumsfähigkeit des Kapitals, also auch der Ressourcen der Staaten, enorme Fortschritte gebracht. Aber diese Weisheit ist den Staaten, den kapitalistischen Staaten, nicht als ihr Weisheit gekommen, so im Sinn von, machen wir doch lieber gemeinsame Sache, als lauter kleine Extrakolonialreiche, die dann doch immer bloß ganz beschränkte Ausschnitte aus dem Globus einer Nation zur Verfügung stellen und anderen nicht. Es ist nicht als Weisheit und Kompromiss und Vernunft über die Staaten gekommen, sondern es ist über dieser Zustand, ist über die Staaten gekommen in einem imperialistischen Dreischritt. Erstens den Sieg der USA im Zweiten Weltkrieg, zweitens den Kalten Krieg und drittens den Sieg im Kalten Krieg. Das will ich jetzt noch ein bisschen erläutern. Diese moderne Welt, Weltmarkt und Weltmacht heißt diese Unterüberschrift von dem Artikel. Diese moderne Welt, es ist ein globaler Kapitalismus. Und der globale Kapitalismus braucht eine globale Gewaltordnung. Er braucht ein globales, ein universelles, ein lückenloses Abschreckungsregime. Sonst geht er nicht. Auf dem beruht er. Und dieses lückenlose Abschreckungsregime, auf dem der beruht, ist nicht eben als Kompromiss der Staaten, die gesagt haben, konkurrieren wir lieber ökonomisch miteinander, als dass wir uns gewaltmäßig in bestimmte Weltreiche aufspalten und die Ressourcen segmentieren würden. Ist nicht als gute Idee über die Welt gekommen, sondern als imperialistische Durchsetzung erstmal einer Macht, nämlich der USA. Erstens, der Sieg im Zweiten Weltkrieg räumt den USA die beiden Weltmächte weg, die gemeint haben, sie wollen gegen die USA und anders eine auch kapitalistische Weltordnung errichten. Und nicht minder wichtig, der Sieg im Zweiten Weltkrieg räumt den Amerikanern die selbstständigen kapitalistischen Weltmächte weg, die ihre Verbündeten im Krieg waren, England und Frankreich. Deutschland und Japan waren kaputt, England und Frankreich waren im Grunde auch kaputt als Mächte. Amerika diktiert der Welt, wie es jetzt geht. Und dieses Diktat hat nicht nur dem Hitlerreich und seinen Prinzipien eine Absage erteilt, sondern eben auch den Kolonialreichen der Briten und Franzosen. Amerika hat denen allen abverlangt, gebt staatliche Vorbehalte der Benutzung von Hinterländern auf und erlaubt die freie Konkurrenz um die Nutzung dieser Territorien. Globalen Kapitalismus. Zunächst bei Amerika in der Gewissheit, wir sind das Land mit dem potenten Kapital, wir sind das Land mit sowohl produktivitätsmäßig wie größenmäßig. Wir können die Welt als Kapitalanlageplatz als allererste nutzen. Wir erlauben allen anderen großzügig, das auch zu versuchen, in der Gewissheit, den ersten Nutzen davon tragen wir heim. Dieses Ziel, eine Welt zu schaffen, die dem Kapital offen steht und damit in erster Instanz dem amerikanischen Kapital offen steht, ist zweitens gescheitert. Es hat nämlich der zweite große Sieger des Weltkriegs gesagt, nein. Er hat andere Vorstellungen vom nationalen Aufbau, als sich unter eine amerikanische Vorherrschaft zu begeben und zu versuchen, als kapitalistisches Land um den Reichtum der Nationen zu konkurrieren. Sie haben das zurückgewiesen, sie haben sich dem kapitalistischen Weltmarkt verweigert. Und das hatte für die Amerikaner von vornherein die Bedeutung, das ist ein Angriff. Immerhin ein lustiger Gedanke. Wenn einer sagt, nein, mach das Spiel mal ohne mich, ich bleib bei mir daheim, dann sagen die anderen, das ist Aggression. Ja, das ist die Spaltung der Welt, sagt nur einer, der die ganze Welt beansprucht, der eben One World, wie es dann ja auch ewig hieß, die One World, der One World beansprucht, nur der kann von Spaltung reden, wenn ein anderer einfach bei seinem Zeug nicht mitmacht. War für die Amerikaner gleich der ganz große Kriegsgrund, da ist eine Macht, die erstens sich verweigert und zweitens auch noch die Mittel hat, das zu können. Da merkt man, was ich meine mit Kapitalismus zwischen Staaten beruht auf Herrschaft zwischen Staaten. Dass da eine Macht war, die sich nicht beherrschen ließ, war ein Kriegsgrund. Diese Macht nicht beherrschen zu können, ist Grund absoluter Feindschaft. So, und das war dann der Kalte Krieg, diese 40-jährige Phase jederzeitiger Kriegsbereitschaft. Und in dieser Phase ist die ganze Welt unter die Feindschaft dieser beiden Weltmächte subsumiert worden. Also jeder Staat des Globus war geteilt in, gehörst du zu Ost oder gehörst du zu West? Wenn du zu West gehörst, bist du im Prinzip bei uns eingegliedert, hast als Staat Anerkennung verdient, darfst mit deinen Mitteln in die Konkurrenz eintreten und musst militärische Beiträge zur Abschreckung des Ostens leisten. Und wenn du zum Osten gehörst, dann gehörst du zu den Staaten, die abgeschnürt, eingedämmt, zurück, rollback, ja, zurückgerollt und unterminiert werden müssen. An jeder Menge Weltecken hat es offenen Krieg bedeutet, an anderen Stellen Subversion, an wieder anderen Stellen bloß Dauerbedrohung, die so richtig in Minuten muss der Atomkrieg auslösbar sein. Dieses Verhältnis hat nach innen im Westen das amerikanische Programm verwirklicht, aber bloß so weit der Westen gereicht hat. Im Westen galt dann keine Kolonialreiche mehr, keine Sonderzonen mehr, sondern alles ist kapitalistischer Weltmarkt und alle Mitglieder des Westens müssen sich dem öffnen und alle Mitglieder des Westens dürfen andere Staaten und ihre Territorien ökonomisch benutzen, wenn sie das mit ihren kapitalistischen Mitteln können, dürfen die Gegenden benutzen, ohne sie selber beherrschen zu müssen. Dadurch, dass sie überhaupt einen Beitrag zur Bedrohung des Ostens leisten. damals hat die Einheit des Weltherrschaftssubjekts NATO, des, sagen wir mal, halben Weltherrschaftssubjekts NATO, denn bloß zwei Drittel der Erdoberfläche hat zum Westen gehört, das andere Drittel war ja rot. Die Zweidrittel-Weltherrschaft ist ausgeübt worden unter der Führung der Amerikaner in letzter Instanz von der NATO. Und die Einheit des Weltherrschaftssubjekts NATO hat geklappt, weil alle kapitalistischen Mächte im Westen, eben auch das wiedererstehende Deutschland, auch England, Frankreich etc., ganz von sich aus den Ostblock und die Sowjetunion als ihren natürlichen Feind betrachtet haben und deren Macht als die erste und grundsätzlichste Einengung ihrer eigenen Machtentfaltung betrachtet haben. Man war aufeinander angewiesen und hat sich aufeinander verweisen lassen. Man hat die nötigen Kompromisse gemacht, man hat die nötige Dienstbarkeit gegenüber der amerikanischen Vorherrschaft gebracht, aber die amerikanische Macht hat auch die nötige Rücksicht auf die Bündnispartner, deren militärische Potenz man ja haben wollte, hat auch die nötige Rücksicht geübt. Ich erzähle das Ganze deswegen so mit der Betonung, weil ich sagen muss, jetzt hat der Sieg im Kalten Krieg eine eigentümliche Neuerung hervorgebracht. Die Russen treten ab, ohne dass geschossen wird. Die Russen sind die erste, eine der ganz wenigen Mächte, die wirklich aus der Rüstungsentwicklung, ohne dass sie es drauf ankommen lassen, sagen, stimmt, sie sind auf dem falschen Weg. Sie lassen sich belehren, dass sie kapitalistisch werden wollen und sie lassen sich davon belehren, dass sie sich den Machtgegensatz gegen den Westen nicht leisten können. Werden auch westlich, geben zu, dass gegen Amerika und seine Verbündeten nichts geht, möchten am liebsten Mitglieder NATO werden, geben also zu, dass das Regime, dass die kapitalistische Ordnung jetzt echt weltweit sein soll und dass die Gewaltordnung durchaus von den Amerikanern und ihren Verbündeten dominiert wird und am liebsten möchte man eben bei diesen dominierenden Mächten mitmachen dürfen. Und es gibt ja mit Russland als Achter bei den G8 und so, es gibt ja lauter Halbangebote, die in die Richtung auch gehen. Jetzt erst ist die kapitalistische Weltordnung wirklich global. Jetzt erst ist das Abschreckungsregime wirklich unbestritten. Kein anderer Staat tritt mehr auf und sagt, ihr dürft das nicht und ich verbiete es euch. Das merkt man am Irakkrieg. Der war vielen Staaten nicht recht. Aber weiter als als Deutschland und Frankreich gingen mit, wir geben der Sache nicht den Segen. Wir finden sie nicht gut und das geben wir zum Protokoll. Weiter ging niemand. Kein Staat hat gesagt, ihr dürft das nicht und ich verhindere es. Das ist ein Dokument, diesem Abschreckungsregime widersteht nichts. Alle Staaten geben zu und auch gerade China in seinem Aufstieg ist sehr bemüht, in den Themen der Gewaltkonfrontation dem Westen oder den Amerikanern zunächst keine Flächen zu bieten. Vorsichtig zu sein, nicht zum Rivalen zu werden, der dann immer mehr unerträglich wird. Also nach der Seite hin ist der Erfolg da, dass die Weltherrschaft ist komplett und die Weltordnung gilt jetzt zum ersten Mal wirklich weltweit. Und jetzt, plus den Satz noch, und jetzt kommt was Neues auf. Jetzt wird deutlich, dass die Kategorie kollektive Weltherrschaft auch ein Widerspruch ist. Es ist kollektive Weltherrschaft, das kann man überhaupt nicht bestreiten, das ist es jetzt. Aber das ist ein Widerspruch. Die Einheit des die Welt beherrschenden Subjekts hat in der Kalten Kriegszeit ihre Festigkeit daraus gezogen, dass ein unüberwindlicher gemeinsamer Feind existiert hat. Der hat die Partner aufeinander verwiesen. Der hat den Partnern aufgezwungen, ja, die nötige Rücksicht aufeinander zu üben. Jetzt, die Weltherrschaft ist da. Übrigens, die globale Gültigkeit der Ordnung will jeder haben und erhalten. Keiner sagt, ich will jetzt wieder zurück zu irgendeinem segmentierten Partialreich. Die globale Geltung will jeder erhalten, aber was die Aufrechterhaltung der globalen Ordnung braucht, beurteilt jetzt auf einmal jeder der wichtigen Mitgliedsländer im Kreis der Aufsichtsmächte anders. Auf einmal sagt jeder, mein Feind ist nicht unbedingt dasselbe wie der Amerikas. Die Europäer sind insgesamt der Meinung gewesen, der Irak war nicht ihr Problem. Er war das Problem der Amerikaner und die Amerikaner verlangen von den anderen Gefolgschaft und Bündnispartnerschaft in der Bekämpfung gegen eines Staates, den die anderen gar nicht als ihren Feind und gar nicht als die Beschränkung ihrer Handlungsfreiheit auffassen. Und jetzt kommt was Neues auf. Jetzt ist die Einheit der weltbeherrschenden Mächte der neue Streitpunkt. Ich sage den Satz noch, dann nehme ich die Wortmeldung dran. Die Einheit der weltbeherrschenden Mächte ist jetzt der Streitpunkt, nämlich auf der einen Seite, es gibt immer wieder Abschreckungsbedarf, der auch exekutiert werden muss, damit die weltweite kapitalistische Ordnung und die Vormacht der Vormächte auch von niemandem in Zweifel gezogen wird. Deswegen sind periodisch Kriege manchmal richtig als Exempel nötig, damit nicht irgendwelche untergeordneten Staaten meinen, sie könnten sich irgendwas rausnehmen. Also Saddam Hussein und der Krieg gegen ihn, er stört, weil er sich was rausgenommen hat. Aber genauso wichtig ist der Krieg gegen ihn als Exempel gegen den ganzen Rest der Welt. Und genauso wichtig wie dieser Krieg die Unterordnung eines Staates, der aus der Reihe tanzt war, ist der Krieg von den Amerikanern gemeint als die Unterordnung nicht nur aller Abschreckung, nicht nur aller Feinde, sondern auch die Unterordnung aller Freunde unter die amerikanischen Vorgaben, was die Tagesordnung der Weltherrschaft sei. Der Zwang, sich hinter Amerika zu stellen und wie viel an der Weltordnung hängt, dass dieser Zwang funktioniert, hat man ja an der Tiefe des Zerwürfnisses gesehen, in den Jahren, wo Schröder und Chirac eben damals gesagt haben, nein, also jedenfalls das aktive Mitmachen, jedenfalls das offizielle aktive Mitmachen, verweigern wir diesmal. Von den Europäern her ist dasselbe genauso. Sie erkennen, dass sowohl die Einheit der weltbeherrschenden Mächte nötig ist, und sie wollen diese Einheit auch haben. Sie sind auch der Meinung, dass die Weltbeherrschung nötig ist. Das schließt ein, dass Krieg gegen Staaten, die aus der Reihe tanzen, weil sie sich was einbilden, was von den Vormächten nicht vorgesehen ist, die müssen bestraft werden. An denen muss exemplarisch durchgeführt werden, dass das nicht geht. Auch das teilen die Europäer. Aber zugleich, melde dich halt, ich finde meinen Satz schon wieder. Gut, es ist eine Frage, die jetzt aus dem Duktus ziemlich rausfällt. Es ist folgende Frage, man hat sicher hinten nicht hören können. Er sagt, er hat gelesen bei George Soros, dass der Weltmarkt auch vor den beiden großen Weltkriegen schon fertig hergestellt war. So gut, da muss man jetzt dazu sagen, Weltmarkt und Weltmarkt ist halt nicht dasselbe. Weltmarkt in dem Sinn, dass ein Deutscher auch vor dem Zweiten Weltkrieg schon Kaffee aus Brasilien oder aus, wo gibt es noch Kaffee, äthiopischen Hochland kaufen konnte, auch wenn das äthiopische Hochland damals italienische Kolonie gewesen war und Brasilien der Hinterhof der Amerikaner, auch wenn Kakao im britischen Kolonialreich und Tee im Britisch-Indien hergestellt worden ist, haben Deutsche das kaufen können. Deutsche haben auch Eisenbahnen in britische Kolonien verkaufen können. Vorausgesetzt, die britische Regierung hat nichts dagegen gehabt. Aber der Vorbehalt, wir lassen die Eisenbahn bloß verkaufen, wenn wir der Meinung sind, es nützt uns gerade. Und wenn nicht, dann lassen wir es nicht zu und dann sorgen wir dafür, dass Liverpooler Eisenbahnbauer Eisenbahnen verkaufen. Dieses Vorrecht haben Kolonialmächte in ihrem Kolonialreich gegenüber anderen Konkurrenten, die eben nicht die Hoheit in ihrem Kolonialreich hatten, sich immer vorbehalten. Und dieses Moment von Weltmarkt hat es halt damals noch nicht gegeben. Also man konnte wohl weltweit einkaufen und weltweit verkaufen, aber der Vorbehalt der Souveräne war ganz anders ausgeprägt. Außerdem, wenn gesagt wird, es sei ein großer Fortschritt, dass der Freihandel heute so weit gediehen ist, dass die Zölle bloß noch auf Industriegüter nur noch 5% ausmachen, dann heißt es halt, im Vergleich zu der Vorkriegszeit sind die viel, viel, viel niedriger, als sie damals waren. Das heißt, da war der Vorbehalt des Staates, ich lasse konkurrierende Ware nur ins Land, wenn es mir passt. Der Vorbehalt war viel größer, auch wenn es ganz formell immerzu Handelsbereitschaft gegeben hat. Bloß was wirklich zugelassen worden ist, das ist immer unter dem Vorbehalt gestanden, ob so eine Hoheit auch meint, diese Einfuhr dieser Ware braucht sie gerade. Wenn jetzt Zölle auf 5% des Preises reduziert sind, dann muss man wirklich sagen, da ist die lenkende Intervention des Staates beim Import und Export sehr gering geworden. Man weiß ja auch, die sind inzwischen auf einem ganz anderen Trip. Die sagen nicht mehr, wir verbieten Importe, sondern wir rüsten unsere Industrie über Subventionen so aus, dass auch sie die konkurrenzfähige Ware herbringen und dann braucht man sich gar nicht quasi defensiv gegen schädliche Importe schützen, sondern man erobert gleich selber mit günstiger Ware den fremden Markt. Aber wie gesagt, Weltmarkt und Weltmarkt ist nicht dasselbe, das ist der Punkt. Und wenn Soros sagt, ja, man konnte schon damals überall Geld hintragen, muss man sagen, ja, sofern es die jeweilige Hoheit erlaubt hat. Tut mir leid, jetzt kann es ja nicht mal ich hören. Also nochmal den Satz. Seine Frage war jetzt, ob die Welt auf den Krieg zusteuert, wenn der Weltmarkt fertig hergestellt ist. Und ob das nicht auch der Grund schon für den Ersten Weltkrieg gewesen war. Naja, der Erste Weltkrieg hatte, das sagen die auch alle, den Ausgangspunkt, dass die großen Staaten Europas einen Wettlauf um Kolonien gemacht haben. Und das hatte eben die andere Bedeutung, nicht offener Weltmarkt, sondern es hatte die Bedeutung, jeder krallt sich ein Territorium, das nur seinem Zugriff offen steht. Oder immer erstmal seinem Zugriff offen steht. Jeder krallt sich ein Territorium, auf das er seine Hoheit hin ausweitet. Jeder Staat der europäischen konkurrierenden Großmächte hat den Standpunkt gehabt, er will sich zur Weltmacht machen, um gegen seine Nachbarn überm Rhein zu bestehen. Und um dem Nachbarn gegenüber ein Drohpotenzial zu haben, mit dem er gegen den Politik machen kann, mit dem er ihn zu seinen Mitteln machen kann, damit er nicht zum Mittel des Franzosen wird. So, und so ein Wettlauf, der kommt irgendwann an den Punkt an, das ist ganz klar, der kommt an den Punkt an, wo die sagen, sein oder nicht sein. Und irgendwann kommt die Konkurrenz von Mächten immer an den Punkt an. Da ist nicht die Fertigkeit des Weltmarkts der Grund. Sondern da ist wirklich der Wettlauf der Mächte, die sich wechselseitig unterordnen wollen, selber der Grund. Dass sie das tun, weil sie den Weltmarkt nutzen, weil sie den Weltmarkt zu ihrem Mittel machen wollen, das mag ja gut sein. Ich komme jetzt mal zurück zu dem, zu der letzten Fassung von Imperialismus heute. Ja, ich war schon so weit gewesen, jetzt ist der einheitliche Weltmarkt fertig und es gibt eine Beherrschung der Welt. Und seitdem das fertig ist, wird deutlich, dass die Einheit des die weltbeherrschenden Subjekts eine Einheit eigentlich bloß gewesen war im Lichte des gemeinsamen Feindes. Kaum ist es positiv, kaum sind die nicht mehr begrenzt und bedroht durch einen Feind, den sie letzten Endes dann doch nicht weggebracht haben oder bis dahin nicht weggebracht haben. Kaum ist diese Bedrohung weg, kommt der Widerspruch einer kollektiven Weltbeherrschung auf die Tagesordnung. Nämlich, die untereinander wollen sich ja auch wechselseitig zum Diener des eigenen nationalen Egoismus machen. Und keineswegs immer zu den Amerikanern dienen und deren Macht immer zu stärken. Amerika genau umgekehrt. Es will die Partner dauerhaft unterordnen, jetzt aber ohne, dass die Partner ein Eigeninteresse an der Unterordnung haben. So haben alle beiden Seiten ein Interesse an der Erhaltung der globalen Weltwirtschaft und ihrer effektiven Beherrschung, also der Beherrschung aller Drittstaaten. Das Interesse haben sie. Aber jeder der großen Staaten möchte den anderen dazu instrumentalisieren, dass die Beherrschung der Restwelt im eigenen Interesse passiert. Und deswegen hat von den Amerikanern, da war ich gewesen, der Irakkrieg als Beispiel, die Bekämpfung eines Staats, der aus der Reihe tanzt, immer nicht bloß die Bedeutung, der tanzt aus der Reihe, der wird fertig gemacht, sondern auch die Bedeutung, das soll für alle anderen eine Lektion sein, dass sie sehen, wem er geht, der aus der Reihe tanzt. Und es soll für die Bündnispartner ein Zwang sein, sich ja, in einer Koalition der Willigen, wie es damals hieß, den Amerikanern zur Verfügung zu stellen. Jetzt komme ich zu den Europäern. Die haben nach der Seite des Effekts einerseits denselben Zweck, andererseits bei allem, was sie tun, immer den Zweck, sich dabei nicht einfach den Amerikanern zur Verfügung stellen, sondern mit allen militärischen Beiträgen, die sie leisten, zugleich die Amerikaner begrenzen und ihnen Rücksicht auf europäische Interessen aufzwingen. Deswegen kommen so merkwürdige Kriegsaktionen raus, dass eben Deutschland in Afghanistan verteidigt wird. So leicht kann das keiner erklären, warum das passiert und wie. Aber es stimmt. Deutschland in Afghanistan verteidigen heißt nach der einen Seite hin, es wird anerkannt, dass die Weltordnung tatsächlich, man muss sogar gelten lassen, tatsächlich bedroht wäre, wenn ein islamischer Aufstand sich erfolgreich gegen Amerika und seine Ansprüche, die Welt zu ordnen, auf Dauer behaupten könnte. Die wäre bedroht. Nach der Seite unterstützt man tatsächlich Amerika. Nach der anderen Seite geht man hin, um es genau nicht Amerika zu überlassen, die Welt zu ordnen, sondern um es selbst zu tun und damit Pflöcke einzuschlagen. Es hat Momente von sich für die Amis so wichtig machen, dass die Amis einen nicht übergehen können. Aber es hat auch es selber machen, damit man Positionen hat, mit denen man den Amis Grenzen setzen kann. Und diese doppelte Bedeutung aller Kriegsaktionen jetzt, das macht auf der einen Seite das Absurde der Schauplätze. So klar kann keiner sagen, welches deutsche Interesse in Afghanistan verteidigt wird oder am Horn von Afrika. Auf der anderen Seite aber auch die Verbissenheit, keinen auszulassen. Überall müssen wir hin und uns aufpflanzen. Beides hat seinen Grund in dem, die Weltherrschaft nicht den Amerikanern überlassen. Ohne dass man dahinter zurück will, dass es die Welt ist, die beherrscht werden soll. Deswegen ist ja die NATO bereit, out of area gibt es nicht mehr, weil es Area nicht mehr gibt. Sie ist ein globales Militärinstrument. Beherrschung für Kriegseinsätze, geeignet für Kriegseinsätze, wo auch immer. Aber wo, da will man mitreden. Und wie, da will man mitreden. Und alles ist ein zugleich mit den Amerikanern eine Beherrschung des Restes der Welt und ein Kampf dagegen, dass die Amerikaner die Welt einfach beherrschen. Diese vertrackte Doppeltheit ist unterwegs und die hat doppelt wie sie ist, immer noch eine allerletzte Seite. Und die will ich jetzt noch sagen, und das ist noch ein schönes letztes Urteil über diese Weltordnung. Das ist, was ich kürzlich, es ist noch keine Woche her, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf der Kommentarspalte auf der ersten Seite lese. Jetzt ist irgendwie raus, dieser Irakkrieg war doch scheiße. Amerika bringt da keine Ordnung rein. Es ist ein Sumpf, er ist nicht zu gewinnen, der Krieg. Das muss man sagen. Denk mal an Schröder und Chirac. So ein bisschen Schadenfreude. Da kriegen sie mal Grenzen aufgezeigt. Auch Amerika kann nicht alles allein. Die Partner kriegen Gewicht, die Partner sind was wert. Die Partner müssen berücksichtigt werden, ganz anders als die Amerikaner gemeint haben, dass sie rücksichtslos gegen sie vorgehen können. Nach der Seite ist der Misserfolg im Irak eine schöne Sache. Und kaum ausgesprochen, sagen sie, oh weia, wenn Amerika daraus lernt, wie nach Vietnam zieht und anfängt, sich mit sich selbst zu befassen. Aber es steht schlecht um die Stabilität des Globus. Was die sagen, so schnell hin. Was, wenn Amerika mal historische fünf Minuten lang nicht kriegsbereit sein sollte? Wenn die tatsächlich zögern würden bei der nächsten Kriegsgelegenheit und nicht gleich zuschlagen, dann ist die ganze Stabilität der Weltordnung gefährdet. Der Artikel endet mit, die Europäer werden lernen müssen zu führen. Also Ende der Artikel. Aber erstmal dieser Gedanke, nach der Seite hin sind sie dann wieder ganz Schmarotzer der amerikanischen Macht. Die dauernde Kriegsbereitschaft der Amerikaner ist die Bedingung dieser Ordnung, von der auch sie leben. Und an das erinnert sich so ein Kommentator in dem Augenblick, wo mal eine amerikanische Niederlage vom europäischen Konkurrenzstandpunkt aus halb begrüßt wird. Also es ist ein schönes Urteil darüber, worauf der Frieden in der Welt beruht. Worauf der Frieden des kapitalistischen Geschäftsverkehrs über Grenzen hinweg, worauf deswegen dann auch die Sachzwänge der ökonomischen Konkurrenz, worauf in letzter Instanz die Macht, die internationale Macht des Geldes, das dann auch der wenigen Gelder, die was zu sagen, die was gelten, beruht, auf der lückenlosen Abschreckungsfähigkeit einer überlegenen Macht. Das ist die Friedensbedingung. So, das wollte ich sagen, Imperialismus heute. So gefasst muss man nicht zu historischen Parallelen greifen, die dann immer schief sind, sondern das ist der Grund der dauerhaften Gewalttätigkeit unserer Gemeinwesen. So, ich bin jetzt fertig. Also jetzt ist...
Zu dem letzten, was du gesagt hast, wo die Amerikaner eingestehen, dass an ihren eigenen Maßstäben gemessen, dass im Irak wohl doch nicht so geklappt hat, das weiß ich noch gar nicht richtig, wie das geht. Die Europäer sagen doch dazu auch, und die Amerikaner selber doch auch, das wird dann wohl auch heißen in der Konsequenz, dass die europäischen Verbündeten dort mehr uns ersetzen in Sachen Ordnung halten. Ich habe gedacht, das ist was doch. Es spricht doch gar nicht reine Jubel aus, dass sie sagen, das haben wir euch von Anfang an gesagt, jetzt habt ihr die Scheiße, jetzt müsst ihr es selber sagen und jetzt lasst uns mal daran, wir regeln jetzt den Nahen Osten. So ist es ja überhaupt nicht. Nee. Das hat die eine Seite, die du gesagt hast. Aber dass sie jetzt, und offensichtlich ist es ja auch noch so, dass das prinzipielle Verhältnis der Unter- und Überordnung zwischen Amerikanern und Europäern sie dadurch gar nicht so berührt sehen, dass sie sagen, jetzt sind wir oben. Naja, das ist jetzt so verbrochen.
Du fällst dir selber ins Wort, das macht. Macht Also, aber ich denke, dazu habe ich die Konstellation der Interessen habe ich vorher schon ausgebreitet, sodass ich die Fakten oder die Bedenken und so weiter, die du anführst, die sind eigentlich mit dem vorher Gesagten schon erfasst. Also nämlich, es gibt die Seite der Konkurrenz, nach der Seite hin ist es gut, dass die Amerikaner mal Grenzen aufgezeigt kriegen. Kaum gesagt, ist es die Sorge drum, ja, die Ordnung der Macht, die Ordnung des Globus, auf der auch doch auch unsere Macht und die Macht unseres Geldes beruht, die Ordnung hängt von der Abschreckungsmacht der Amerikaner total ab und die wollen sie auch gar nicht ablösen, sondern die wollen sie für sich benutzen. Die Europäer haben nicht das Interesse, Amerika als Macht klein zu machen, sondern sie wollen den Widerspruch, wenn man so reden will, sie wollen den Widerspruch, die Größe der amerikanischen Macht kann gar nicht groß genug sein, was die Beherrschung des Restes der Welt betrifft. Aber sie muss so klein sein, dass die Europäer sie am besten bestimmen können. Ja, das ist halt schwer zu haben. Deswegen ist Freud und Leid immer genau spiegelbildlich dazu. Kaum ist Amerikas Macht ein bisschen beschränkt, ist es die Seite, die Beeinflussbarkeit durch uns, die Rücksicht auf uns, die Lektion, Bush hat lernen müssen, dass er Verbündete hat und dass er eine Koalition der Willigen eben nicht einfach so immer abrufen kann, wie er will. Das ist die Seite, ja, da hat man sich durchgesetzt. Die andere Seite, die Abschreckungsmacht gegen den ganzen Rest der Welt, ist dadurch beschädigt. Und jetzt ist schon gleich die Frage, sollen wir sie ersetzen? Sollen wir die Lücke füllen? Ja, einerseits wollen sie da nicht hin, andererseits sehen sie jetzt den Nutzen gar nicht. Den Nutzen. Drittens empfinden sie, dass der Westen natürlich einen eindeutigen Durchsetzungsbeweis nötig hat. Den Umstand sehen sie sehr wohl und deswegen ist völlig klar, die Entdeckung, das ist wie beim Vietnamkrieg, die Entdeckung der, oder die sagen wir mal, das leichte Zögern Amerikas, einen Krieg zu führen oder die Enttäuschung, ein Krieg ist geführt worden und er hat nicht gebracht, was er sollte. Das führt ganz schnell dazu, dann muss man bei allernächster Gelegenheit umso eindeutiger beweisen, dass wir nicht beschädigt sind. Gut, aber man braucht ja nicht ins Spekulieren kommen, es kommt ja nicht darauf an, nach vorne, also quasi Entwicklungen vorweg zu sagen. Sondern ist ja auch klar, Amerika hätte jetzt gerne, dass es nach wie vor, das ist wieder Amerika-Standpunkt, dass es nach wie vor die Tagesordnung bestimmt, aber die Europäer angesichts der Schwäche der Amerikaner im Irak mehr Truppen stellen für den amerikanischen Zweck. Das sagen die Europäer wieder, na, für den amerikanischen Zweck, das ist sowas nicht gemeint. Sie trennen, was sich gar nicht trennen lässt, zwischen dem weltweit nützlichen Machtbeweis des Westens gegen alle möglichen, die aus der Reihe tanzen. Den wollen sie. Den amerikanischen Machtbeweis wollen sie nicht. Ja, wie gesagt, das lässt sich gar nicht trennen. Da kommen so künstliche Trennungen raus, wie Schröder sie gemacht hat. Irak nicht, Afghanistan ja. So unterschiedlich sind die Fälle auch wieder nicht. Das war richtig künstlich zu sagen. Der eine Fall fällt unter den Begriff Kampf dem Terror, der andere fällt nicht drunter. Ja. Da wird ganz fein dann ziseliert, warum was in Ordnung geht und was nicht. Aber warum überhaupt? Weil man nicht einfach folgen will, weil man aber auf der anderen Seite auch nicht brechen will.